was noch fehlt. Uns warten wir nicht mehr so sehr. Und heute weiß ich, daran stimmt noch nicht mehr. Même si ma vie, je la joue à pile ou face comme l'amour.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Heiko, may the fourth be with you.
Möge der Saft mit dir sein, lieber Carsten. Schönen guten Abend.
Der Saft, ja. Der 4. Mai, Star Wars Tag, inoffiziell.
May the force be with you. With you. Wie der geschrürfende Engländer da sagt.
With you.
With you. 4. Mai mal wieder. Und ich stelle fest, Deutschland feiert ja den 4. Mai bald mehr als den 1. Mai.
Ist das so?
Das kommt mir jetzt so ein bisschen vor. Auf jeden Fall haben die 4. Mai Proteste, nicht vorhandenen Proteste, ja, weit mehr Aufsehen erregt als die ersten bei nicht vorhandenen Proteste.
Also erstmal habe ich schon mitbekommen, also da 5000 Leute in Berlin, die zu wenig waren.
Genau.
Ne? Also 5000
das
Polizisten,
konnten die aber schon mal
natürlich
besser. Ja? Ja, genau, und hatten aber nichts zum...
Doch, ja.
Ach so du. Ein bisschen. Ja. Aber ist auch gut, ich meine, das wäre auch fatal. Ja, in the pandemic shit time.
Du Heiko, ich finde das mit so ein bisschen weniger Gewalt auch gar nicht so schlecht, du.
Du Carsten, lass uns da doch erst nochmal drüber reden, bevor wir Pflastersteine werfen.
Ja, es findet sich immer ein Weg, ne?
Du meinst, so eine gescheite Exit-Strategie gehört zu einer zukünftigen Straßenschlacht dazu?
Oh, jetzt komme ich nicht mehr mit. Scheiße.
Halb so wild.
Ja, ich habe angefangen und überfordert mich schon.
Hi. Ja, du hast angefangen mit diesen komischen Wortspielen.
Ja, genau. Nein, du. Nee, Heiko, lass uns mal drüber reden. Du, ich würde das gerne mal mit dir ausdiskutieren.
Du, ich glaube, es ist wieder einer dieser Dienstage.
Bei so einem Ingwer-Tee, ja.
Du triggerst mich aber auch hier mit den Themen durch, ne? Mit Ingwer und so.
Ingwer?
Ja, Ingwer macht's Ding schwer.
Oh, und du machst mich mit deinen Wortspielen jetzt schon kirre. Wir mal gucken, wir haben noch ein Stündchen
nicht
vor
mal, nicht,
uns.
Nicht mal gescheit angefangen, ne? Aber es ist toll, wir haben wieder Dienstagabend, den 4. Mai 2021. Und ich freue mich, dass wir aufnehmen können und dürfen heute.
Aber sowas von. Unsere Therapie... Aufnahme in der Pandemie. Therapie in der Pandemie. Schöner Sendungstitel.
Naja, wir kommen bestimmt noch ein, zwei. Das kannst du besser, Carsten.
Das triggert dich noch nicht gut genug.
Nee, ich tanze nicht vor Freude.
Du tanzt nicht in den Mai. Ich hatte vorhin mein Highlight des Tages. Apropos Tanz in den Mai. Du kennst ja unseren Dom hier, ne? Der ist momentan gar nicht so hübsch, weil...
Ich wollte gerade sagen, welchen eurer vielen Doms da
in... Nein, Dom nur eins Dom. Kirchen viele, aber ein Dom
nur. Ich
könnte
jetzt gar nicht sagen, wo der Dom...
Das ist dieses genau große Ding da hinterm Ötzi bei dem Café, da wo die Kirschbäume stehen.
Naja, nachdem ich das letzte Mal vermeintlich euer Gymnasium für den Dom gehalten habe.
Ja, das ist, er tarnt sich auch gerade, der Dom, weil er wird nämlich renoviert.
Na dann, aber außen ist ja das eine, aber was war da jetzt mit diesem Dom? Hat er zufällig mal da gestanden, als du vorbeikamst? Oder?
Du glaubst nicht, ich gehe über den Domplatz, steht da ein Dom auf einmal, gell? Das ist unfassbar. Sagt
der Dom, hallo Carsten, sagt der Carsten, hallo Dom.
Dom, bist du schon länger da? So, oh ja, ein paar Jahrhunderte, so, bist mir gar nicht aufgefallen, Digga, ne? Aber willkommen
pfeifen
hier. Pfeifen
seit Jahren die Spatzen vom Dom.
Nee, das Lustige war, er wird gerade renoviert und anscheinend waren ein paar Bauarbeiter drin. Aus dem Dom heraus schallte Metallica.
What?
Nothing else matters. Ich glaube, die haben, entweder hat der Dom eine geile Akustik oder sie hatten eine ganz, ganz saftige Anlage. Das war auf jeden Fall so skurril, dass du am Dom vorbeigehst und auf einmal kommen bekannte Klänge raus.
Wie cool ist das denn?
Erstmal zwei Welten zusammenbringen musste. Das hat mich.
Wie cool ist das denn?
Ja, Metallica hörende Restauratoren oder Bauarbeiter aus dem Dom. War skurril. War mein Highlight des Tages heute. Sehr schön.
Wird das Ding renoviert oder restauriert oder kernsaniert?
Ja, Kern geht ja nicht. Beides, renoviert und restauriert.
Okay, dann stelle ich mal die Steine überhaupt mal auf. Ich erinnere mich dunkel an meine Messdienerzeit daran, dass und meine Heimatkirche in der schönen Nackenheimer Gemeinde, zu St. Gerion übrigens, ne? Lass dir die Kippe schmecken, Carsten. Ja. als die renoviert, restauriert und irgendwas wurde.
Kernsaniert,
da haben die in der Tat auch, in jeder Kirche ist ja irgendwie so ein Pseudo-Artefakt verbuddelt unter dem Altar oder was auch immer, also irgend so ein Stückchen Gebein von irgendjemandem. Das haben die nämlich vor diesen ganzen Arbeiten da exhumiert quasi, rausgeholt und dann irgendwann in der großen Zeremonie wieder eingesetzt. Aber zwischendurch war das keine heilige Stätte mehr. Und vielleicht ist es ja da in Eichstätt auch passiert, und dass es jetzt zum guten Ton gehört, ja, dass da Metallica aus der Kirche kommt.
Zum guten Ton gehört es auf jeden Fall. Ob die da Artefakte haben, also soweit bin ich jetzt in der Stadthistorie nicht zurückgegangen. Braucht's Gebeine, um einen Dom bauen zu dürfen? Ist das so?
Ich glaube, jede amtliche Kirche, die jetzt so als katholische Kirche eingetragen
ist. Ach komm, so viele so Kirchen, Texten. Wie es gibt, so viele Gebeine gibt es doch gar nicht.
Ach du, guck doch an, wie viele Heilige es gibt, Mann. Ja.
Ja.
Von jedem so ein Wirbel läuft, ja. Also ich weiß, in Nackenheim waren es auf jeden Fall irgendwelche Knochensplitter von irgendeinem Kasper, ja, die da hochzeremoniell dann wieder eingesetzt wurden nach der Renovierung, Restaurierung, Kernsanierung, was auch immer. War auf jeden Fall, also ich habe damals habe ich feierlich wahrgenommen, als ich es jetzt in Erinnerung habe. Aber ja, krass, das ist auch mal nice. Und wie cool ist es denn für so einen Bauarbeiter oder für jemanden, der in der Arbeit einfach mal geil Metallica in einer guten Akustik laufen zu lassen? Nice.
Ja.
Warte, ich nur, dass der Organist mit einsteigt.
Nee, der war nicht da. Warte, ich schaue jetzt hier gerade. Gebeine Dom Eichstätt. Derzeit nur Kreuzgang und Moratorium offen. Der Dom zu Eichstätt. Rekordare. Hier, Wikipedia hilft uns doch bestimmt weiter. Jetzt musst du hier ein bisschen die Unterhaltung hochhalten, während ich hart recherchiere.
Alles gut.
Kreuzgang, das Moratorium. Der Dom ist eins der bedeutendsten mittelalterlichen Baudenkmäler Bayerns, ja? Nuff said.
Oder? Ja, das ist direkt dieses.
Ja, ja. Romantik, Gotik, 20. Jahrhundert, Baumeister und Künstler. Ich glaube, das lassen wir jetzt, oder?
Nee, lass einfach.
Es ist eine dreischiffige, doppelchörige, hochgotische Halle mit Querhaus. Und begleitet
drei Schiffe mit Querhaus, ja Junge. So ein Kram muss er erstmal segeln.
Der kann fuck. Was, ja. Türme hat er
der
auch.
Der kann was?
Hier. Ja. Kapsel und Zinsel, Kreuzgang und Moratorium. Aber ein wunderschönes Stück Dom, auf jeden Fall.
Ja. Ihr habt ja schon inflationär viele Kirchen dabei euch in Eichstätt, ja?
Ja, Eichstätt ist abstrus. Ja, aber man muss dazu sagen, sehr interdisziplinär, stimmt das Wort in dem Zusammenhang? Also nicht nur katholische und evangelische, also christliche Kirchen, sondern da gibt's auch alle möglichen, wie heißt das bei den Russen?
Griechisch-orthodox.
Griechisch-orthodoxe haben wir da und noch drei, vier andere.
Oder orthodoxe, ja.
Mhm. Also sind nicht nur von der guten Katholik, wobei ein Großteil natürlich.
Von der guten, gut, dass ich das jetzt auf Band habe, dass du sagst, die gute katholische Kirche.
Die gute katholische Kirche.
Die gute.
18 die Glocken gute. Hat der Eichstätter Dom. Jetzt kommst du.
Ein Zombie hing am Eichstätter Glockenseil.
Im Nordturm ist die Sterbeglocke, nur wenn du jetzt schlechte Witze machst.
Hoffentlich hören wir die nicht so oft, du.
Ja.
Ja,
okay.
Ja, ist krass, wie sich früher halt alles, ne, so um Kirchen und Glocken und, ne, gedreht hat. Aber sei es drum, schön, wir begrüßen natürlich auch Metallica in den heiligen Hallen des Eichstätter Domes.
Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, passt die Message Nothing Else Matters ja auch eigentlich wunderbar zu so einer christlichen Institution. Ist
ziemlich gut, ja. Ist echt ziemlich gut.
Nein, das erspare ich.
Jetzt habe ich, danke für den Ohrwurm an der Stelle, ja.
Da langt ein Dim.
Da, ja, da langt die Erwähnung des zeithörigen Klassikers Nothing Else Matters. Ne?
So Punkt. Close. Ja, genau.
Ja, aber wir fangen nicht an zu singen, weil sonst kriegen wir hier ein paar D-Abos und dann hören uns gar keine mehr. Das wäre auch doof.
Okay, dann mach mal ein anderes scharfes Thema auf.
So, ja, meinst du, so scharf? Hm? Ja, scharf, natürlich scharf. Und wir reden von dem Schaf mit
du Schaf.
AR, nicht mit AA. Du oh, Schlaf, Schaf, du.
Schlaf, Schaf. Nein, wir reden du von Schlaf, Schaf. Wir haben nämlich letzte Woche die Website Mexican Tears vorgestellt.
www.mexicantears.de
und haben einen absoluten ungetesteten Tipp herausgehauen, weil man sich dort nämlich selber, und da war ich mir nicht so ganz, da war ich nicht ganz präzise, glaube ich, in der Beschreibung, man kann sich sowohl Hot Sauces, Chili Sauces, als auch Barbecue Sauces, die eher geschmacklich als durch Schärfe überzeugen, zusammenmischen dort und nach seinem eigenen Gusto zusammenrühren. Ich hatte nur, ich kennst mich ja, ich hatte natürlich nur die Hot Sauces auf dem Bildschirm. Und was ich auch nicht gesagt habe, muss man der Vollständigkeit halber anbringen. Die haben auch noch mehr Zeugs. Die haben auch Gewürze und so kleine Schweinereien. Also auf jeden Fall sehr interessanter Shop. Und wir haben ja bestellt.
Ja, lassen Sie die Shop-Klammer noch mal komplett der Vollständigkeit zumachen. Es gibt bei mexcatiers.de eine Abteilung, in der man sich die Barbecue-Soße selbst konfigurieren kann, die Hot-Chili-Soße selbst konfigurieren kann. Dazu gibt es dann eben solche Chili- und Barbecue-Soßen schon vorkonfiguriert und vorkonfektioniert. Die guten Leute von Mexican Tears bieten an Testboxen, Geschenkboxen, Gutscheine, aber auch, wie du schon so schön gesagt hast, gerade ein bisschen anderes Zubehör im scharfen Universum, nämlich ein bisschen Chiliöl und diverse Gewürze. Also es wird eigentlich alles abgedeckt, was man so, ja, wovon man träumt, so als Chili-Freund, oder?
Also Chili und als ich komme immer durcheinander. Barbecue ist also die amerikanisch-englische Variante von Grillen, oder?
Ja, und die klassische
Grill, weil Grillfreunde halt hört sich irgendwie so platt an, aber Barbecue-Freunde hat schon wieder sowas, ne, sowas, oh, Weltmännischeres. Ja. Ist aber das Gleiche.
Ja, am Ende vom Tag, ja, ob Chili-Soße oder Barbecue-Soße sind halt die Grundsoßen und dann kann man da selbst noch ein bisschen dran schrauben, was wir auch getan haben. Ne? Ich glaube, ich habe in der Sendung live hier mein Ding sie da zusammengerührt und bestellt.
Da sind wir wieder bei der Kirche, da hast du dein Höllengebräu angerührt.
Ja, so höllisch war es. Also ich habe mir ja zwei Berichten. Ich mache erstmal die Barbecue-Abteilung, dann hüpfst du einfach in die Chili-Abteilung. Ja? Denn ich habe ja die Chili-Soßen sträflich missachtet und habe mir gegönnt aus der Barbecue-Abteilung einmal die schon vorkonfigurierte Caroline Reaper-Soße, die dem Anschein nach, oder die im Namen auch gerecht wird, denn Caroline Reaper ist, glaube ich, somit die schärfste Chili-Schote, die es so gibt.
Ganz weit oben, ja.
Ja, ist ganz weit vorne und das spiegelt auch das fruchtig scharfe Aroma der Barbecue-Soße wieder.
Wobei sich das ja widerspricht, gell? Ist das jetzt warum ist das jetzt Barbecue und nicht Hot Sauce? Aber vielleicht ist es auch die Konsistenz.
Weil die Basis, also du hast ja, nee, es ist die Basis der Soße und eine Barbecue-Soße wird ist, halt grundher anders angerührt.
Ja, also das war auch mein Eindruck. Wahrscheinlich sind die Hot Sauces eher flüssiger.
Aha. Wie gut, dass du die gute Carolina nicht probiert hast oder gesehen hast, denn die war für eine Barbecue-Soße dünnflüssiger als erwartet, was dann auch den Klecks auf dem Teller vergrößert hat.
Ich erinnere mich an eine Situation mit deinem Kater. Geht's dem wieder gut?
Ja, nachdem er da fett drüber gereckt hat einmal und erstens ja, hat er schon ein recht süßes Aroma, mit aber schon einer sehr kräftigen Schärfe, was das bei dem Caroline Reaper angeht. Er hat ein bisschen verdattert geguckt und war ein bisschen unentspannt für ein paar Minuten.
Man muss vielleicht dazu jetzt so Chili-Kunde bisschen betreiben an der Stelle für Leute, die sich nicht so gern selbst Mund, Magen, Darm verbrennen. So richtig gute Soßen erkennt man unter anderem daran, dass sich der Geschmack so langsam aufbaut und dafür ein bisschen länger bleibt. Bei dem Zeug, was man häufig im Supermarkt kriegt, dazu gehört auch Tabasco, die sind alle auf Essigbasis und die kommen mit großem Gebrüll rein, sind aber relativ schnell wieder weg. Bei den guten Soßen ist es ein bisschen umgekehrt. Die kommen langsam und denkst dir erst so, hoho, geht ja, und dann baut sich was auf und dann bist du überrascht. Und wahrscheinlich ging es deinem armen kleinen Kater auch so, dass er sagt, oh ja, lecker, und dann so, Sekündchen.
Ich glaube, der konnte seine Zunge auch nicht so ganz so schnell koordinieren, weil zwischen restlichem Fleisch, Saft und Soße waren die Grenzen
Übergang zu verschwommen.
Armes Kerlchen. Also das Carolyn Reaper Monster ist schon nicht für Anfänger, würde ich mal sagen.
Ja.
Und ich glaube, ich hatte in der letzten Sendung ja auch kurz referiert, was alles in meiner selbst gepanschten Soße drin war. Und Marian hatte ja auch die Frage gestellt, passt denn Bananenaroma dann zu Orange- und Zitrone-Abrieb-Schale-Aroma? Ja, es passt sehr gut, Marian, an der Stelle. Ich bin so happy mit meiner Soßenkonfiguration. Und ist auch, hatte ich gemacht mit Habanero, glaube ich, als scharfe Chili-Zusatz. Perfekt. Also selten so eine ausgewogen gute Barbecue-Soße.
Okay.
Zu mir genommen. Also bin ich voll des Lobes, ja. Und nein, wir werden nicht gesponsert von Mexican Tears. Wir kriegen kein Geld dafür. Es war einfach, hat aber Spaß gemacht zu konfigurieren. Die haben innerhalb von 2 Tagen war die Soße da.
Das war mit
eigenem Etikett. Perfekt.
Das war wirklich erstaunlich, weil gerade das selbstgepanschte Zeug, da hätte ich schon damit gerechnet, dass es länger dauert.
War super.
Ich habe dazu eine kleine lustige Geschichte. Ich habe insgesamt 4 Soßen, weil das muss man vielleicht auch dazu sagen, ne? Also man kauft erstmal eine Basis, wenn man selber puncht, und dann kostet jede Zutat zwischen, ich glaube, 1,60 und 60 Cent. Ja.
Wie bei der Pizza mit extra Zutaten.
Ja, genau. Koriander ist natürlich dann billiger als nochmal extra Chili oder irgendwas thailändischer Pfeffer und was die da auch immer haben. Und dann kam ich mit meiner Einstiegssoße auf roundabout 9 Euro. Hätte dann aber 5 Euro, das muss man halt dazu sagen, Porto bezahlen müssen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, wenn schon 5 Euro Porto, dann mache ich da das Fass voll und habe mir noch 3 kleine Soßen ins Körbchen gelegt. Und heute haben wir getestet. Das Witzige war, Freundin probiert sie auch alle und kommt zu dem Schluss, also die 3 vorkonfektionierten, von Profis abgeschmeckten, die mag sie. Die 4., die taugt ja gar nicht. Das ist die, die ich zusammengemischt habe. Ja, und dann, ja, ich meine, macht ja auch Sinn, nicht? Weil die ersten 3 sind von Connoisseuren und Gourmets und weiß der Henker was zusammengestellt und geschmacklich. Und ich habe halt einfach gesagt, so, du klingst gut, du, und ihr macht das immer zusammen. Kann natürlich sein, dass man da, ne? In der Zusammenstellung. Ja.
Ja, muss man mal ausprobieren,
aber. Vielleicht habe ich einfach irgendwas vergessen oder ich hätte den Kreuzkümmel rauslassen sollen.
Was sagst du denn? Aber was sagst du denn?
Ich finde sie grundsätzlich gut. Es ist jetzt, kennst du das so jahreszeitenabhängig? Es ist jetzt nicht die jetzt gerade in meine Stimmung passt.
Echt?
Okay. Mhm. Also sie ist lecker, sie ist leicht süßlich, sie ist auch von der Schärfe sehr, sehr, also nicht zu viel und nicht zu wenig. Es ist jetzt irgendwie mit der Geschmacksrichtung, trifft jetzt nicht genau meinen Hotspot. Was nicht heißt, dass die Soße nicht gut ist, sondern das habe ich mir ja selber zusammengerührt quasi. Und die anderen 3 sind halt so ein bisschen milder, habe ich eher gedacht, so als Zutat, wenn man mal zum Ei oder zum Speck oder, ne? Man muss sich ja nicht, also ich bin so ein bisschen, glaube ich, aus dem Alter rausgekommen, wo ich mich immer hart verbrenne.
Ja, danke. Ich spreche mal kurz mit der Carolina. Ja. Die Carolina, die alte Bitch, ja. Die hat mir mal richtig die Schweißperlen auf die Stirn getrieben.
Ja, aber Digga, you get what you pay for and you know what you get. Wenn da Carolina Reaper draufsteht, dann...
ist es halt kein Curry Ketchup von Heinz, ne?
So schaut's aus.
Ja, aber super. Und witziger Fun Fact ja auch hierzu, wenn es ein Thema, Schatz, probier doch mal. Weil ich habe ja schon an einem Abend habe ich erst die Carolina probiert und am nächsten Abend dann mein eigenes Gebräu. Und ich war extremst happy und ich glaube, meine Frau hat es auch gefühlt, dass ich sehr happy war mit meiner Soßenkonfiguration. Und sie hat dann auch mal probiert, nachdem ich ihr gesagt habe, dass die von gestern eigentlich 100-mal schärfer war als die von heute. Aber Christine hat halt auch mit der selbstkonfigurierten mal schön die Schweißperlen auf die Stirn getrieben.
Aha.
Und das Unverständnis in den Augen von wegen, wie kannst du die andere Soße dann essen, war sehr interessant.
Ja, das ist immer wieder beim Thema Sport soll schweig und lerne es. Ne? Man kann nämlich Schärfe ertragen lernen.
Das geht alles. Und es darf ja, wir hatten es ja jetzt aber auch schon mal gesagt, dass mit diesen Schärfegraden, also zu scharf und wenn es zu chemisch scharf oder essig scharf ist, ist es ja auch kein Spaß. Ja, dann ist es ja kein Genuss mehr, wenn alles nur noch brennt.
Ja.
Muss ja auch schon ein bisschen schmecken, ja.
Richtig. Und ich suche hier gerade was dazu. Mhm. Mal gucken, ob ich das jetzt hier eingespielt bekomme. Aber wahrscheinlich.
Das ist der Ort, an dem sich junge
jetzt kommt
Eltern
hier Werbung.
Das Leben erinnern, bevor sie Eltern wurden.
Na, das hört sich jetzt nicht so an, als ob das was wird.
Carsten, hast du heimlich irgendwelche Werbeverträge abgeschlossen, von denen ich nichts weiß?
Mit Fevo direkt in der... Oh, ups! wenn sie mal mit dem Refrain einsteigen würden, gell?
Es geht doch nichts mehr professionelle Vorbereitung eines Gesprächsablaufs.
Ja.
Was, das pur?
Nein. Victor Laszlo, kennst du das noch?
Victor Laszlo, der Name sagt mir irgendwas, aber...
Du meinst wahrscheinlich...
Alter, okay, ja, ist klar.
So, und wegen dem scheiß Gag habe ich jetzt hier 5 Minuten rumgetan. Danke, sorry, liebe Hörerschaft, kommt nicht wieder vor.
Danke, das kriege ich auch nie wieder geschnitten, Carsten. Ja?
Nee, darum geht es ja nicht. Man muss ja zu seinen Fehlern stehen.
Alles gut.
Ja, Stefan Waggershausen und Victor Laszlo. Beim ersten Mal tut's noch weh. Und damit beenden wir unseren Chili-Teil.
Na, würde ich noch nicht so ganz beenden. Passt ja thematisch eigentlich ganz gut. Ja, weil vielleicht gehört ja gescheite Chili-Soßen bald zur Ernährung der Zukunft. Denn egal, was auf den Teller kommt, ja, getreu dem Motto, man kann alles essen, solange Sößchen gut ist.
Ja,
ist doch so. Also lebende Geschichten sind jetzt vielleicht nicht so geil, aber solange es frittiert und mit einem guten Sößchen ist, ist es egal, ob du jetzt in crunchy Heuschrecke beißt oder in Chicken Wings. Egal.
Oder in einen lecker Mehlwurm.
Wenn er sauber frittiert ist mit einem guten Sößchen, klar.
Der muss gar nicht. Der langt, glaube ich, wenn er getrocken ist. Mehlwürmer sind seit heute in der Europäischen Union als Lebensmittel zugelassen. Das wollten wir euch nicht vorenthalten.
Das ist doch mega.
Ja. Genau, der Verzehr von getrockneten Mehlwürmern soll erlaubt werden. Genau, die Bewertung geht nämlich dahin, dass Insekten als Snack oder Zutat verwendet werden können. Weil sie sind nämlich sehr proteinhaltig. Ja, in Protein, Nudelprodukten oder Keksen. Also jetzt weniger als Standalone anscheinend, sondern als Produktion.
Standalone-Snack?
Ja, warum nicht?
Ich meine, die Asiaten machen es uns vor, so einen gescheiten Schöpfer Mehlwürmer ab in die Fritteuse. Ja, und dann
knackt. Also liebe Leute, das, ja? Beim nächsten Mal Pasta einkaufen, lest mal die Inhaltsstoffe durch.
Andersrum. Wenn es Augen hat, dann ist es keine Pasta.
Ich gucke es gerade mal. Ich versuche es hier mal einen Service-Tweet auf die Schnelle zusammenzubauen. Der Mehltau will ich schreiben, aber eigentlich heißt es Mehlwurm, weil die werden ganz sicher nicht Mehlwurm auf die Pasta schreiben.
Nein, das heißt dann wahrscheinlich asiatisch angehauchte Pasta mit biologisch abbaubaren Ingredienzien.
Oder Tenebrio Molitor.
Oh.
Also.
Hört.
Da hört hin. Ich werde mit meinem Bäcker reden. Aber nicht vielleicht auch auf dem nächsten. Du, aber Proteinbrote gibt es ja jetzt eh schon. Sogar bei Netto schmeißen sie mir die hinterher. Super Eiweißbrot, super Proteinbrot. Ja,
dann geh doch zu Netto.
Und jetzt mit Mehlwurm, pimp your Eiweißsnack. Das kannst du wahrscheinlich die ganze
natürlich,
Fitness.
Wenn der getrocknete Mehlwurm, der gemeine getrocknete Mehlwurm einmal durch die Mühle gelaufen ist.
Wenn da wirklich Mehl ist, also gemahlener Mehlwurm. Gut, das ist auch ein schöner Sendungstitel.
Gemahlene
Melone. Und das merkt keiner.
Das Schlimme ist, ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich mich nicht falsch verspreche, weil ein ehemaliger Lieferant von uns hieß Mehlhorn.
Ja, das kommt von. Der war aus Nordhorn.
Das war Codename der Mehlwurm. Christian, wenn du das hörst an der Stelle, ja? Hashtag no hate.
Wie entsteht ein Mehlwurm? Okay.
Ich glaube, er wurde in Plauen geboren.
Mehlwürmer sind die Larven des Mehlkäfers. Mehlwürmer heißen die unliebsamen Mitbewohner, welche schon in Mehl- und Getreidevorräten leben. Sind aus Eiern geschnüppt, welche der weibliche Mehlkäfer. Das lassen wir jetzt. Seit heute offizielles zugelassenes Nahrungsmittel in der Europäischen Union. Willkommen, Mehlwurm, oder wie wir Kumpels sagen dürfen, Tenebrio molitor.
Jo. Na, aber du, wie gesagt, so ein Schälchen frittierter Mehlwürmer mit Dip läuft immer.
Und Schafsüßchen.
Das Süßchen ist halt ausschlaggebend, weil.
Nee, aber nochmal, so wie ich das hier wahrnehme, geht es nicht darum, jetzt hier den Mehlwurm-Snack zu machen, sondern ganz einfach, er ist genauso
als
wie.
Snack oder Zutat. Als Snack oder Zutat.
Ja, es geht beides. Wenn er zugelassen ist, darfst du das eine machen oder das andere.
Na, als Kinder haben wir uns noch die gemischte Tüte für 50 Pfennig geholt. Jetzt gibt's es nicht mehr. Nein.
Ja, aber du, Hashtag Nachhaltigkeit, Hashtag, also
super.
Der, wie heißt dieser Wert von Insekten? Auf jeden Fall der Nachhaltigkeitswert, ich nenne den einfach mal so, ist extrem hoch bei den Viechern.
Bei Hühnern oder bei Rindern.
Naja, du verbrauchst weniger CO2 bei der Produktion, du brauchst weniger Wasser, du brauchst von allem weniger und hast ein Produkt, was, man muss sich halt dran gewöhnen, glaube ich.
Steile These, das sollten wir für nächste Woche vielleicht nochmal nachschlagen. Was ist effizienter, ein Quadratmeter Soja-Anbau oder ein Kilo Mehlwürmer anzubauen?
Und wahrscheinlich der Mehlwurm.
Veganer, denn da gehe ich mal stark davon aus, aber werden wir recherchieren an der Stelle. Und da ist die Frage, die sich mir da stellt, und das ist vollkommen ernst gemeint, ist, wie gehen dann, also gehen Vegetarier damit um? Und Veganer?
Puh. Ist der Mehlwurm Fleisch?
Ja, eigentlich ist er ein Lebewesen. Ne?
Ach, da geht es gar nicht um Fleisch und Nichtfleisch, da geht es um Lebewesen. Das ist ethisch eine andere
wenn
Ebene.
Wenn du es ja genau nimmst, ne? Aber ja, wie viel, ja, ich meine, ein Wurm ist ja auch ein Lebewesen eigentlich. Eine Koralle halt auch, aber eine Pflanze eigentlich auch. Ne? Also, liebe Veganer.
Ja, bitte info@gadgetfunk.de.
Wäre mal interessant.
Wir lösen nächste Woche wissen, auf.
Wie unsere veganen, vegetarischen Freunde mit so einer alternativen, bei fleischlos kannst du ja nicht hin, oder Fleischersatz, weil es ist ja schon irgendwo Eiweißfleisch, tierisch. Aber ist das vielleicht für den einen oder anderen Vegetarier-Veganer, wäre das eine Alternative zu dem normalen Wahnsinn, der da passiert?
Jetzt können wir, oh Gott, du machst Fässer auf heute, Digga.
Entschuldigung,
ja,
du hast das Thema reingezogen.
Ich wollte bloß sagen, dass wir ein neues Zubehör haben, potenziell dabei.
Dass du irgendwas hast, was du in deine neue Soße dippen kannst.
Ein Gadget halt.
Ne? Ja, ein Food-Gadget. Nein, ich finde das interessant.
Es ist ein Wurm, eine Made, ein...
Ja. Aber ich halte es halt getreu wie mein Freund Olli K. aus D., ja, der immer sagt, Obacht bei den Asiaten, du kannst alles essen, aber das Süßchen muss gut sein und denk dran, wenn es Augen hat, ist es keine Nudel. Ja, und damit fährt er, glaube ich, ganz gut und ich bin bisher damit auch gut gefahren. Und das mit dem Süßchen, da ist was dran. Du kannst eigentlich alles essen, solange die Soße gut ist.
Ja, und genug Soße da ist davon.
Ja, du, natürlich. Geht nichts über mehr Soße.
Nee.
Mehr Soße. Was sagen Sie dazu? Mehr Soße.
Mehr Soße.
Also mehr Soße oder mehr Soße, ne?
Mehr aus dem Meer.
Mehr aus dem Meer. Mehr aus dem Meer, wie es so schön heißt, ja. Das ist doch alles hier. So eine Geschichte, wo wir sagen.
Aus der Zukunft in die Vergangenheit.
Obviously. Die Vergangenheit. Wir sagen Happy Birthday, Schalke 04. Jetzt, wo unser Gelsenkirchen heute Abend gar nicht da ist. Ach nee, es war ja gar nicht Gelsenkirchen.
Der Recklinghäuser Gelsenkirchen.
Ja.
Ja.
1904, am 4.5. ist quasi der Vorläufer, oder war die Geburtsstunde vom FC Schalke, kann man so sagen, glaube ich, ne?
Ja. Darum heißen die auch S04, ne?
Jetzt, wo du sagst, Mensch, ich wusste, da kommt mir irgendwas bekannt vor bei der Jahreszahl.
Schalke 04 ist heute vor 117 Jahren gegründet worden. Ah. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als Fußballclub Westfalia Schalke.
Ich ging einher mit der Einbürgerung von dem Ortsteil Gelsenkirchen, Schalke, whatever, irgendwie.
Nee, andersrum. Was. Der Ortsteil Schalke wurde nach Gelsenkirchen
mit eingemeindet,
ne? Ja.
Eingemeindet, habe ich ihn drumherum geredet, genau. Eingemeindet, das ist schön.
Westfalia, Schalke. Und heute spielen sie zweite Liga. Nein, halt noch, Entschuldigung.
Oh, die Schalke-Fans da draußen. Erste. Don't take it too serious, please.
Ja? Ja, vielleicht ganz gut, dass der halb Dortmund.
Hamburg hat auch Jahre gebraucht zum Absteigen.
Ja, und die fühlen sich da offensichtlich wohl in dieser zweiten Liga.
Bei Hamburg, ja, sonst spielen sehr erfolgreich in dieser zweiten
Liga. Ja, bis immer kurz vor Schluss und dann saubeuteln sie es.
Verbaseln. Ja. Egal.
Oh, ja.
Oh, okay, auf jeden Fall Happy Birthday Schalke, Punkt.
Und das zweite Ding hat mich eigentlich noch mehr geflasht, das zweite historische Denkmal, was wir rausgesucht haben, vor allem vor dem Hintergrund, dass es gerade mal 23 Jahre her ist. Wir schreiben das Jahr 1998. Ja, Heiko, und was ist da passiert?
Ja, in Deutschland wurde das sogenannte Kranzgeld abgeschafft nach fast 100 Jahren, nach 98 Jahren. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn das Kranzgeld? Also ich konnte mit dem Begriff gar nichts anfangen, aber beim Lesen der Erläuterung dachte ich mir, what the fuck?
Ich hab's beim Lesen, hat irgendwas gebimmelt, aber ich hätte es ja nicht definieren können. Ganz so ehrlich muss ich sein.
Okay, wir probieren das mal hier wiederzugeben. Ein zivilrechtlicher Entschädigungsanspruch von Frauen im Hinblick auf geänderte Moralvorstellungen. Als Kranzgeld bezeichnet man eine finanzielle Entschädigung, die eine Frau von ihrem ehemaligen Verlobten einfordern konnte, wenn sie ihm aufgrund eines Eheversprechens die Belohnung.
Die Beiwohnung.
Beiwohnung, Entschuldigung.
Die Belohnung kannst du es zwar auch nennen, aber...
Ja, ich, freudscher Verreser, die Beiwohnung stand hat. Also, ja, ne, die Jungfräulichkeit war verloren, aber die Ehe war auch nicht gewonnen. Und in früherer Zeit war das dann ja für die Frau ein echt großes Problem gewesen.
Makel.
Und so, mehr als ein Makel, eigentlich schon ein Stigma. Also, es war, ja,
das kann ich jetzt nicht beurteilen. Wir reden nicht von den arabischen Regionen, wo dann noch das Bettlaken rausgehängt wird.
Nee, aber ich glaube, selbst vor 70 Jahren war es hier in Deutschland noch sehr ähnlich. Und,
vor 70 Jahren gab es auch noch das Kranzgeld.
Ja, und da hat auch, glaube ich, war die gesellschaftliche Rolle der Frau auch noch eine ganz andere gewesen.
Mhm.
Und auch wenn wir sonst hier öfters mal oder uns dazu hinreißen lassen, mal Prödewitze zu machen, hat mich das doch sehr stark an die Miniserie erinnert, die ich mit meiner Frau in den letzten Tagen gebinged habe, nämlich die Kudamm-Serie. Hast du die gesehen, Carsten?
Nein.
Jetzt, also kann man zu 9x90 Minuten Serie sagen?
Ja, ist schon umfänglich, gell? Du, aber bevor du da hingehst, vielleicht noch ein Nachklapp zu dem Kranzgeld. Das galt nämlich auch für neu verlobte Witwen. Also es hat halt wirklich einen moralischen Hintergrund und es geht nicht nur, in Anführungszeichen, um den Verlust der Jungfräulichkeit, sondern es ist halt wirklich, ja, moraltechnisch gesehen, du gibst dich dem Partner hin, in Erwartung oder davon ausgehend, dass da eine Beziehung, eine Ehe draus wird. Und wenn dem nicht so wird, hast du Anspruch auf Entschädigung. Und zwar eben nicht nur als junge Frau, die ihre Jungfräulichkeit verliert, sondern auch als neu verlobte Witwe. die im Zweifel ihre Jungfräulichkeit in der ersten Ehe schon verloren haben könnte.
Das zum einen, aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, Deutschland mit zwei Weltkriegen im Nacken, ja, oder auf der Bürde. Gab es ja sehr, sehr viele Witwen auch, ne? Von daher macht es natürlich mehr als Sinn. Aber kommen wir zum Kudamm-Thema. Kudamm. Es gibt 3x3
Staffeln?
Teile. Drei Staffeln, a drei Teile. Jeder Teil hat Spielfilmlänge mit 90 Minuten circa. Also es ist eine Mini-Maxi-Maxi-Miniserie, wie man was nennen möchte. Fängt an im Jahre 56 mit den ersten drei Teilen, dann drei Teile im Jahre 59 und dann die letzten drei Teile im Jahre 63.
Kurze Zwischenfrage, läuft ARD, ZDF und Mediathek, oder?
Läuft die ersten zwei Staffeln, also 56, 59, habe ich auf Netflix gefunden, bin da drüber gestolpert. Und die 63er-Serie ist momentan noch auf der ZDF-Mediathek, weil ZDF hat es produziert.
Dann gehe ich mal davon aus, dass die anderen da
auch der Rest wahrscheinlich auch da sein.
Nachgucken.
Also es ist eine ZDF-Produktion. Ist sehr, sehr gut besetzt. Einige Gesichter, die man so kennt und die auch nicht mit irgendwelchen Hashtag in Verbindung gebracht werden momentan, muss man mal sagen. Ja, Späßchen. Spiegelt quasi erzählt die Geschichte von einer Tanzschule in Berlin auf dem Kudamm, ja, wie der Name schon sagt. Drei Töchter, eine Mutter, Vater im Krieg vermeintlich verschollen. Die Tanzschule wurde in den harten Jahren enteignet, also von Juden enteignet. Das spielt da alles ein bisschen mit rein, aber es dreht sich im Kern so ein bisschen um die Problemstellung, die Rolle der Frau in der damaligen Zeit in Verbindung mit einem vermeintlich homosexuellen Partner in der Ehe, der sich seiner Homosexualität gar nicht bewusst war, aber aus Karrieregründen dann geheiratet hat und so weiter und so weiter.
Andere Zeit, ne?
Also da kommt, ja, andere Zeit kommt alles hart aufs Tableau. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Der Fremdschämfaktor ist sehr hoch auch an der Stelle. Also Triggerwarnung für alle Frauen, die damit vielleicht auch nicht mit dem Bild der Frau damals nicht gut umgehen können, weil es wird schon sehr hart dargestellt. You had one job, nämlich kochen und putzen, fertig.
Kinder kriegen.
Also echt krass. Ja, wenn dein Mann nicht gerade schwul ist und aber auch Staatsanwalt und somit eigentlich gar nicht schwul sein darf. Ja? Und damals gab es ja noch den Paragraph, was war das? 175, glaube ich. Das ist ja alles gar nicht so lang her eigentlich, ne? Wenn man mal überlegt. Also ist schon, kann man sich angucken, ist sozialpolitisch wird nichts ausgelassen, worüber man mal so nachdenken kann und einem auch bewusst macht, in welcher liberalen und tollen Zeit wir eigentlich momentan leben und welche Bürde uns allein durch unser Alter, / nicht Alter, genommen ist.
Verständnisfrage. Du hast kürzlich auch von Charité erzählt, eine andere Produktion.
Ist eine andere Serie.
Hängt nicht zusammen, oder?
Nee, ich glaube, Charité war auch eine ARD-Produktion.
Ja, die machen öfter mal was zusammen, ne?
Ja,
aber hätte ja sein können, weil es zeitlich ja auch ineinander greift und gleiche Zeitbereiche behandelt.
Ich glaube, das hat sich der Netflix-Algorithmus gedacht, als er mir vorgeschlagen hat, du hast Charité geguckt, jetzt kannst du auch das gucken.
Ja, das hat wahrscheinlich auch mein Algorithmus jetzt ziemlich hier gerade drauf getriggert. Nee, sind also unabhängig voneinander. Hätte ja sein können, dass es Side-Acts gibt und dass irgendein Charité-Arzt auf einmal im Kudamm auftaucht.
Das hätte ich ziemlich gefeiert, muss ich sagen. Dem ist aber nicht so, aber es hat mich, also ich binge Spielfilme normalerweise nicht in der Quantität, aber die Mini-Maxi-Serie hat mich echt hart abgeholt und war spannend. War einfach spannend gewesen bis zur letzten Minute. Habe ich sehr genossen, mal wieder sowas mit meiner Frau zu gucken auch und natürlich auch zwischendurch meine Beziehung darüber zu machen. Aber am Ende vom Tag ist schon teilweise sehr tragische, zeitgenössische Statements einfach dabei, ja. Die Rolle der Frau und die Rolle des darf man homosexuell sagen, ja. Die gleichgeschlechtliche Liebe hat damals natürlich auch einen ganz andere Wahrnehmung gehabt, da sind die Leute für in den Knast gekommen, muss man einfach mal sagen. In den 60ern, 50ern, 60er sind schwul in den Knast gekommen.
Immer noch. Erwischt wurden. Okay, also so 20 Jahre vorher wäre klar, aber da auch.
Nein, das müssten wir jetzt mal nachgucken, wann der Paragraph 175 gefallen ist, aber ich meine, das wäre irgendwann in den 70ern oder Anfang der 80er gewesen sogar erst. Aber ich glaube in den 70ern. Also das ist alles nicht so lang her.
Mhm.
Dass die Menschen einfach für geächtet wurden. Ne?
Paragraph wie viele? 175?
Ich glaube, es war der 175er. Ja.
Existiert vom Januar 1872 bis zum 11. Juni 94.
Alter Schwede.
94.
Was hab ich gesagt? 70er, 80, Anfang 80er, ja. Leck mich am Arsch.
Und das ist halt datiert aus 1872. Er stellte sexuelle Handlungen zwischen zwei Personen männlichen Geschlechts unter Strafe. Bis 35 verbot er auch die widernatürliche Unzucht mit Tieren. Okay, das kann man eigentlich noch beibehalten. Aber so wie ich jetzt drüber fliege, ich hab mein Jurastudium viel zu früh beendet, sonst könnte ich das wahrscheinlich hier besser ausarbeiten. Aber es scheint sich nur auf männliche
von wem wurden denn die Gesetze früher gemacht? Von Männern? Für Männer? Und zwei Frauen waren ja viel ästhetischer anzuschauen als zwei Männer damals, ne?
Ja, finde ich auch heute noch ästhetischer, aber das ist...
Gut, dass du das sagst, wäre sonst mein Part gewesen.
Das ist absolut subjektiv, diese Wahrnehmung.
Ja, eben. Aber es ist 94, ist halt echt krass. Ich hätte jetzt auf Anfang der 80er irgendwie verortet.
94 ist das erst.
Das ist echt verrückt. Ja, also
6 Monate bis 5 Jahre Gefängnis gab es da drauf.
Ja, und einer der Protagonisten dort ist ein homosexueller Staatsanwalt, der gefangen ist in seiner vermeintlichen Ehe, Karriere machen, seine eigenen Sexkumpels hinzuhängen oder auch nicht. Ja, also ein ohne jetzt zu viel zu spoilern, sehr vielschichtige Dinge, die dort einfach behandelt und beleuchtet werden. Höchst spannend, höchst interessant, gut umgesetzt, kann man sich auf jeden Fall angucken.
Okay. Ich kann hier noch eine Kleinigkeit zu unserem Bildungsauftrag beifügen. Und zwar gab es unterschiedliche Behandlungen dieses Paragraphen in der DDR und in der BRD. In Westdeutschland kam es 1969 zu einer ersten und 1973 zu einer zweiten Reform. Und die verursachte unter anderem die Tatsache, dass sexuelle Handlungen mit männlichen Jugendlichen unter 18 strafbar waren. Okay. Wogegen das Schutzalter bei lesbischen und heterosexuellen Handlungen bei 14 lag. Boah. Erst nach der Wiedervereinigung wurde der 75 auf alle Bundesrepublik-Bereiche ausgeweitet, aufgehoben. Oh, ja.
Verrückt, ne? Oh, ich wollte es gar nicht so schwer machen, Carsten, sorry.
Ja, das ist halt Geld. Drum bereite ich mich manchmal bewusst nicht vor, weil das war jetzt schon. Eigentlich sind wir in der Zeitkapsel.
Ja, aber hat sich angeboten, einfach
durchzuhüpfen.
Mhm. Und im Vergleich dann heutzutage machen wir uns Gedanken, ob jetzt der ein oder andere Tatort-Kommissar vielleicht nicht nachgedacht hat, sage ich mal vorsichtig. Ja? Mhm. Vor dem einen oder anderen Kommentar, ohne dem jetzt zu viel Bühne bieten zu wollen, denn ich glaube, das Thema ist einfach durch.
Nicht nachgedacht, ja. Das ist auf so vielen Ebenen, also vielleicht gehen wir kurz raus, also was mich zum Beispiel ein bisschen ratlos zurücklässt, ist jetzt die Vermischung von Aktionismus mit dem Tatort selber. Das zum Beispiel heute, wir haben heute Dienstag, am Sonntag kam der Münster-Tatort mit Liefers raus und tatsächlich haben sie jetzt, sie haben wohl Rekordzuschauerzahlen für einen längeren Zeitraum geschrieben und das wird jetzt vermengt. Ja, also das
Barbara Streisand-Effekt.
Ja, in a way. Naja, aber die Tatsache, dass jetzt da politische Statements mit Tatortschauen gleichgeschaltet werden und da verknüpft werden, das stößt mir irgendwie auf, ja. Ich schaue Tatort, ja, weil ich will mich nicht einsperren lassen. Also das ist kein Statement, das ist kein politisches Statement.
Nee, es macht doch gar keinen Sinn. Also diese ganze digitale Hexen, die... Das ist echt ein schwieriges Thema. Digitale Hexenjagd, wollte ich schon sagen. Ist es ja nicht. Natürlich ging der Schuss von dieser ganzen Schauspielerschaft ein bisschen nach hinten los. War ein bisschen unglücklich gemacht alles. Natürlich hat vor allem die Twitter-Blase oder die Twitter-Community sehr dankbar aufgenommen. Und was ist besser als ein Shitstorm-Wasserglas? Ist natürlich ein Shitstorm-Wasserglas, ja. Nichts anderes ist draus geworden und als nichts anderes wird es in die Annalen der Geschichte eingehen, nämlich in 3 Wochen interessiert sich keiner mehr dafür. Da sind uns, glaube ich, einig.
Ja, klar.
Ja, von daher, get over it. Ja, es war jetzt nicht der smarteste Move und Grüße gehen raus an Ben Becker. Ja, man einfach nicht zu voll vor die Kamera setzen. Ja, was willst du anders sagen? Ich meine, sich schön einen reinzulöten und dann so einen Quatsch zu schwurbeln. Entschuldigung, ja, dass du so für sowas zerrissen wirst, ja, das ist ja schon fast
nie. Du meinst nie verässt, Hashtag ja? Porzellanteller.
Ja, genau. So viel Wahl gibt's ja gar nicht, die das ganze Plastik fressen müssen, ja.
Naja, und das,
get over it.
Ja, genau, wir sind schon raus. Du hast was Schönes für uns vorbereitet.
Ich habe was Schönes, ja, was auch aus der musikalischen Ecke. Ich glaube, vor 2-3 Wochen hatte ich schon mal kurz angeteasert, dass man denken könnte, dass der gute Martin, a.k.a. Materia, a.k.a. Masimoto, genau.
Nee, der heißt nicht so.
Und was war, nee, er hat noch Masimoto und dann hat er noch einen Charakter. Na egal, der gute Materia hatte ja mit Keiner bringt Martin um. Vor 3 Wochen war es schon einen ziemlich geilen Track rausgehauen. Jetzt kam der nächste geile Track und lässt also ein bisschen auf ein neues Album hindeuten. Mit Paradise Delay rausgehauen. Ein Monster an Text und auch Beats. Die Beats kommen von DJ Kotze. Schade, dass Marian heute nicht da ist, weil der würde nämlich DJ Kotze wieder hart feiern.
Wird schon cozy DJ Kotze, sagen.
Ja, ist der DJ von Fish, formerly known as Fish Mob DJ, von Fong damals.
Geil, da war ich bei den E-Gitarren. Ich kann nicht mitreden.
Ja. Einfach ein Brett, also sehr, sehr geil. Beats, ein sehr guter Text. Ist einer der wenigen Tracks, die ich seit, kam mir vor wie so ein jugendlicher Fanboy, weil ich habe es in der Dauerschleife für eine Stunde gehört. Beim Laufen durch die Weinberge. Einfach nice. Schönes Ding, was Materia da abgeliefert hat. Kann man sich auf jeden Fall anhören. Wir verlinken das YouTube-Video dazu einfach in unseren Shownotes. Gönnt euch den Track, lasst einen Daumen nach oben für den guten Martin da, denn hey, niemand bringt Martin um, ja.
Ja. Es sei denn, erst eine Hexe, ja. Muss verbrannt werden.
Gibt auf jeden Fall bessere Laune, sich das Zeug anzuhören, als sich den Scheiß über Tatortkommissare durchzulesen.
Ja. Ich überlege gerade, ich füge hier vielleicht noch eine Kleinigkeit an. Musiktipps von mir sind häufig weniger aktuell. Erinnerst du dich noch an Talk Talk?
TikTok.
Talk Talk, die Band.
Ja, die Band, der Bandname, sag was, weil ich könnte jetzt keinen
Gassenhauer. Der Gassenhauer war such a shame. It's a shame.
Ja, okay, ja.
To believe und so weiter. Genau, da bin ich jetzt die Woche.
So sind die Pop für Arme, ja?
Nein, überhaupt nicht für Arme, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht sogar zu anspruchsvoll, um wirklich in diese ganze Britpop-Kommerzgeschichte da reinzupassen.
Von wann sind die denn, Carsten? Die sind noch älter als OMD und sowas, ne?
Ja, die waren ganz früh dabei. Wir reden von den 80ern.
Ja, da bin ich raus. Da war ich fast flüssig noch.
Da warst du auf jeden Fall aufflüssig. Keine Ahnung. Nee, da habe ich dann auch festgestellt, dass der Sänger Mark Hollis auch schon gestorben ist letztes Jahr.
Oh.
Ja.
Oh, das ist nicht schön.
Ja, der war, glaube ich, Baujahr 50. Also es ist so langsam.
Ja, auch kein Alter, ne? Auch kein Alter. Nicht, das holt uns einkaufen. Nicht,
ja, das ist, ich muss mal meine, ich hatte so einen kurzen Moment den Gedanken, meine Playlist durchzugehen und sie zweit zu spalten in Sänger lebt noch und Sänger lebt nicht mehr, weil ich habe keine Ahnung, welche Schnittmenge da die Och, größere wäre.
Ja, die hatte ich gestern Abend übrigens, so ein bisschen Pipi im Auge, dann habe irgendein Tribute, es war irgendein Live-Konzertmitschnitt von dem ehemaligen Keyboarder von Linkin Park, der ein Tribute auf seinen verstorbenen Sänger gehalten hat.
War das der Chester? Der Asiatische, war der Keyboarder? Nee, das der war andere, der Schauter,
nicht
oder?
Der Asiate. Oder der Schauter, ja.
Ah. Nee, Schauter war Chester. Geiler Typ.
Chester, ja, tragisch, ja, leider auch tragisch Figur. Wir schwibbeln schon wieder hart ab, ja.
Ja, aber mach weiter.
Aber da hat's, muss ich sagen, hat's mir auch zwischendurch mal wieder ein bisschen Pippi ins Auge getrieben, weil er es einfach so deep rübergebracht hat und im Chester hat aufreden lassen. Und das war minimalistisch, maximal Gänsehaut. Einfach Gänsehaut und dann einfach A Cappella in the end mit 10.000 Leuten. Ah, Gänsehaut. Gänsehaut.
10.000 Leute, wo haben's die her? Alle digital zugeschaltet.
Das war schon 3 Jahre
alt. Okay, dann ist der. Nein, ist der schon 3 Jahre tot. Weg. Ach komm.
Ja, Mann. Auch viel zu jung von uns gegangen. Aber was ich auch nett, die Formulierung von dir nett finde, ist, dass du Talk in das Thema Britpop packst.
Ja, das waren die Beginn.
War das damals schon Britpop?
Das hieß halt noch nicht so, aber das hat alles da angefangen.
Ja, ich glaube, die ersten richtigen Britpop-Begegnungen waren so OMD und sowas. Ja,
ja, die hätte jetzt ich in irgendwie Early Electro reingeschubst und nicht in Britpop. Britpop.
Der Britpop Max.
Tim Britpop. Okay, du hast ja recht. Also ich schlag's gerade nach. Offiziell werden sie eingeordnet in Synthie-Pop und New Wave.
New Wave,
glaube ich, war das.
Die bessere Überkategorie, ja.
Ja. Und da ist dann Britpop als einer der Seitentriebe mit rausgekommen. Ja.
Ja, verrückt. Ja, it's a shame.
Such a shame. Ich singe heute zu viel in diesem Podcast. Ich entschuldige, es ist alles meine Schuld. Es ist fürchterlich. Ich kann nicht singen.
Mein MIDI-Pad freut sich über jeden deiner Gesangseinlagen.
Ja, ich erteile dir kein Copyright, irgendwelche Snippets draus zu machen. Ihr habt es alle hier gehört.
Ich werde sie auch nie gegen dich, nur mit
mir. Ja.
Ja, ne, so jetzt machen wir Pippi aus dem Auge weg, Chester. Have a nice party wherever you are, my friend.
Zusammen mit Mark Hollis und Lemmy, ja, und David und all den anderen.
Und Kurt, der Schrotflinten-Kurt, nichts vergessen, ne?
Flinten-Kurt, scheiße.
Entschuldigung, der YouTube war natürlich auch getriggert und hat ein bisschen ge-YouTube und dann hat der Algorithmus natürlich angefangen mit Amy Van Winehouse bis zu Kurt Cobain, alle 27er nochmal gegeben.
Okay, weißt du, was ich jetzt gerade gucke? Ja, genau, Ronnie James Dio ist auch da oben.
Ja, war das nicht auch ein 27er?
Nein, der war nicht ganz 27. 42 bis 2010. Solo-Sänger und Frontman von Black Sabbath für eine bestimmte Zeit.
Mhm. Nein, das war kein 27.
Das war kein 27.
Er hat auch nicht einen 31er gemacht, wie es in Neudeutsch heißt. Ja.
Aber optisch nicht so ein hübscher Mensch, aber geiler Musikant.
Naja, zeig mir einen Stromgitarrenmenschen, der optisch hübsch war.
Ach doch. Also,
die Frisur hat ja schon alles zugrunde gemacht, meistens.
Ja, aber der Frontman von Judas Priest, na okay, der kann sich, also es gibt schon gut aussehende Mettler. Also
ja,
ist ganz so,
John Bon Jovi hat schon gut ausgeschaut.
Okay, dann, ja.
Hatten die eigentlich alle den gleichen Friseur?
Ja, gar keinen halt, ne? Oder wie hieß der Typ von Europe?
Das weiß ich nicht, das waren irgendwelche Schweden, oder?
Skandinaviere, ja. Juro.
Ich habe auf jeden Fall die kleinen Lockenwickler gehabt.
Ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar.
Eigentlich auch eine krasse Zeit, ja, mit den Dauerwellen und mega Föhn, Löwenfrisuren. Sehr geil. Manowar war ja auch ganz weit vorne mit den guten Frisuren.
Ja, aber die waren jetzt weniger geföhnt, die waren Poser auf anderer Ebene.
Die haben das mehr geschüttelt, nicht gerührt.
Na, das, ja.
Die hatten auf jeden Fall einen sehr lauten, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, es war 9. oder 10. Klasse. Das war das lauteste Konzert, auf dem ich je war Manowar.
Ich glaube, sie haben auch damit geliebäugelt oder sogar geworben, die lauteste Band der Welt zu sein. Das war immer so eine Battle, AC/DC oder Manowar. Ja, aber das waren eher so die Rock-Poser mit Fitnessstudio, nackter Oberkörper, Wolfsfell um die Schultern, diese Kiste.
Ja.
Ich habe die einmal gesehen in München. Da sind sie dann, also das war eigentlich fast schon wieder lustig, so schlimm war das, wie sie dann auf irgend so einer Harley oder was auch immer das war, eingeritten sind auf die Bühne für 5 Meter und sich dann da auf dem Bock auftrapiert haben. Aber ansonsten, ja, okay. Ah, Raus aus der Zeitkapsel, zurück in die...
In die Gegenwart.
Gegenwart heißt es, Neuzeit wollte ich sagen, aber passt beides.
Die Neuzeit. Neuzeit ist nicht immer Gegenwart, aber Gegenwart ist fast immer Neuzeit.
Richtig? Die Neuzeit ist auf jeden Fall immer gegenwärtig.
Ja, macht's mal auch nicht besser, ne?
Ach du, es ist, ja, was willst du machen?
Ja, aber ich lass mich ja, ne, ich habe ja immer propagiert, Clubhouse ist zu blöd, eine eigene Android-App zu starten. Aber sie haben es jetzt wirklich getan. Oh mein Gott, ich habe so viele Wetten verloren.
I told ya. Das habe ich heute auch schon ein paar Mal gesagt im Vorgespräch, glaube ich. Ja, es scheint aber noch nicht wirklich technisch ausgereift zu sein.
Nee, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Not geboren, denn Clubhouse ist ja... Ich wollte schon sagen, es ist mehr so wie der Fiat 500 am Brenner mit Anhänger, ja. Ja, können wir auch einen Trabanten nehmen am Brenner mit Anhänger.
Also, ja, also ich versuche das mal einfach wieder komplett wertfrei darzustellen. Ich war seit Wochen nicht mehr bei Clubhouse. Ich sehe allerdings, weil ich die Notifications noch nicht ausgemacht habe, permanent Einladungen. Also der Bär ist vielleicht ein bisschen kleiner geworden, aber er tanzt da immer noch. Egal, was passiert, weil da kommen wir jetzt gleich dazu, sie haben ein irres Momentum losgetreten mit ihrer Idee. Ob sie jetzt die technische Lösung sein, bleiben werden, ist die eine Frage. Sie werden auf jeden Fall in die Geschichtsbücher, oder sagt man das überhaupt noch, oder in Wikipedia eingehen.
Crunchbase.com.
Als die Plattform, mit der ganze Bums losgegangen ist. Also als du bist der Erfinder, du bist vielleicht nicht der Beste 2 Jahre später, aber auf jeden Fall.
Ich hab den Namen schon vergessen. Den Bums haben wir wie genannt? Social
Audio, glaube ich, ja.
Ja, ja. Also die waren Wegbereiter für viele Nachahmer.
Ja, oder lass es uns anders formulieren. Sie werden von jedem halbwegs namhaften Hersteller, wollte ich sagen, von jeder halbwegs namhaften Plattform werden sie jetzt kopiert. Und das haben wir ein bisschen mal zusammengetragen. Das war mir jetzt auch nicht bewusst, in welchem Umfang diese ganzen vermeintlichen Platzhirsche da ihre Armeen gerade aufrüsten.
Das ist echt so das Who is Who des Silicon Valley, ne?
Alle dabei. Bei Facebook heißt die Alternative Hotline. Weil ich kann mir die ganzen Namen werde ich mir in diesem Leben nicht merken können. Facebook kommt also, Hotline ist noch nicht raus, ist aber announced und in der Entwicklung. Instagram hat jetzt keinen eigenen Dienst dafür, aber die bieten an, reine Audioübertragungen durchzuführen. Also
ein Schelm, wer Böses denkt.
Ja, was heißt Böses? Kuchen? Nein. Gib mir ein Stück von. Hey, es ist mein Kuchen, weißt du? Ja. Spotify hatten wir vorletzte oder letzte Folge, glaube ich, haben wir da ein bisschen ausführlicher drüber geredet. Die hat sich für 9 Millionen US-Dollar eine Firma namens Betty Labs unter den Nagel gerissen. Okay.
Und das war ja dann Locker Room eigentlich. Das Produkt von Betty Labs war doch Locker Room, oder?
Locker Room oder Locker, ja, ich blick langsam nicht mehr durch den ganzen Dschungel. Locker Room war auf jeden Fall.
Ich meine schon. Ja. Das war ja diese Sportgeschichte, ne?
Mit den 30 Mitarbeitern, die jetzt integriert und wahrscheinlich gescheit aufgestockt werden. Ja. Unbenannt, ja. Reddit, Discord, Telegram.
Ja, Discord.
Und selbst LinkedIn und arbeitet.
Das finde ich krass und das finde ich aber sehr geil.
LinkedIn macht Sinn.
Super geil. Also, das macht bei allen Sinn, Carsten. Und ich sag's ja nur wiederum ungern, ja. Ich habe auf Clubhouse gehauen, habe gesagt, die produzieren eh nur ein Einhorn, aber die Art der Kommunikation und das, was sie geschaffen haben, siehst du
den
jetzt.
Bums.
Also, den Bums, den du vorausgesagt hast, und du hattest wieder mal recht, ja. Heiko, mach dich frei von deinen Zwängen, das schlecht zu reden. Es steht jeder,
der in deinem eben genannten Unternehmen. Ne?
Ja, probiere ich doch schon seit Tagen.
Seit Tagen? Ja, dann ist alles gut.
Nein, das steht jeder der Plattformen gut, sich diese Technologie, die Möglichkeit für ihre dort ansässige Community, die eben auf der Plattform gewisse Sachen vielleicht mal diskutieren möchte, eben diesen Dienst anzubieten. Und von daher ist es echt ein Zugewinn für Social-Media-Plattformen am Ende vom Tag, egal ob es reines B2C oder reines Consumer-Backend ist, wie Instagram, wo Influencer
ja.
Oder ist gerade der krasse Gegensatz zu LinkedIn in Form von B2B-Thematiken. Discord finde ich hochinteressant, dass sie an so einer Geschichte arbeiten und ja gut, Telegram. Ja, wenn Attila Hildmann jetzt vor sein Auditorium treten kann auf dem Wege, auch schön. Bei Reddit macht es natürlich auch Sinn. Also es ist, die haben da schon den Weg bereitet, sag ich mal.
Ja.
Wenn mir es wehtut.
Ja, definitiv. Was ich, da bin ich mit mir selber nicht ganz eins, was ich besser finden soll. Also wir haben Stand heute noch eine Plattform, die aber auf dem besten Wege ist, als Feature in schon bestehende Plattformen hineinmigriert zu werden. Ist es jetzt besser, wenn du auf vielen unterschiedlichen Plattformen immer den gleichen Service wiederfindest? Oder wäre es wünschenswerter, dass du halt nicht Monopolisten, aber einen großen Anbieter hast, auf dem sich die Anbieter zusammenfinden und wo... Ich weiß es nicht, hat beides Vor- und Nachteile. Du weißt, worauf ich hinaus will?
Ja, ich das ist genau der Punkt, auf dem ich seit Tagen schon rumdenke. Worin würde der größere Nutzen fürs Volk liegen, ja, am Ende vom Tag oder für den User?
Und wahrscheinlich B2B oder B2C liegt da in dieser Aufsplittung als Zusatzfeature auf einer bestehenden Plattform. Richtig. Ganz einfach, weil du nicht zu erschlagen wirst, weil du zielgerichteter in deine Spezialtalks reingehen kannst.
Ja, es macht für jede der genannten Plattformen macht das Sinn, diese Möglichkeit der Interaktion zwischen, ich sag mal, Content Creator und Audience. Also,
ja, ist ja so.
Ja. So eine Plattform oder die Möglichkeit zu haben, so zu interagieren, steht jeder der genannten Plattformen super gut. Bei Telegram
weiß ich es nicht so genau. Selbst Reddit.
Doch, bei Reddit macht es auch 100%.
Aber Reddit ist doch in sich selbst so irre fragmentiert, das wird doch ein Kuddelmuddel.
Ja, aber was passiert denn auf Reddit? Die Leute tauschen sich über Themen aus und es gibt immer einen kleinen Prozentsatz an, ich sag mal, Kommentar oder Beitrags erstellen und dann viele Leute, die mitdiskutieren und das schriftlich. Ja, und das Ganze dann in auf die Audioebene zu hieven, steht Reddit 1000%ig und bringt Reddit vielleicht auch dem geneigten, ambitionierten User und Hörer und Hörerinnen natürlich vielleicht ein bisschen näher in dem Moment, wo es besser zu konsumieren ist, nämlich in Form von Audio.
Ja, gut möglich. Wir haben übrigens eigentlich das größte Netzwerk oder das am weitesten entwickelte aktuelle Nachfolgemodell unterschlagen. Und das ist Spaces von Twitter.
Ja, das wollte ich dir überlassen, denn du bist viel tiefer in dem Twitter-Game drin. Ich bin da komplett raus. Ja, ich habe nicht mal mehr eine Twitter-App auf dem Telefon.
Ja, doch, das habe ich wohl. Spaces steht mittlerweile allen Nutzerinnen und Nutzern mit mindestens 600 Followern zur Verfügung. Damit bin ich raus.
Gut, dass ich von vorne. Ich irgendwie auch, Carsten. Ich habe gerade nur 590. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar User und Follower aus Adelsrebsen? Ich habe den Namen vergessen. The Hometown of Twitter in Nordrhein-Westfalen. Nein, was Nordrhein-Westfalen?
Ich weiß nicht, wovon.
Niedersachsen. Egal. Sei es drum. Ich habe nicht genug Follower auf Twitter, von daher ist es mir auch Bums. Was ich viel interessanter und belustigender fand, ist der Gedanke. Ich meine, Twitter steht ja mittlerweile schon so ein bisschen für. Aber wir machen mal schnell so einen Shitstorm im Wasserglas und der vermeintliche Twitter, nicht User, nicht Konsument ist.
Twitterati heißen die.
Der gemeine Twitterati,
die heißen wirklich so.
Weiß ja oft vieles besser und noch viel besser als andere.
Aber jetzt kurzer Einwand. Also du weißt, ich bin ein großer Freund von Pauschalierungen. In dem Fall auch. Unterscheidet sich der gemeine Twitterati damit von einem Kommentator im Heise-Forum? Oder im FATS-Forum oder im Forum von...
Same shit, different platform.
Ja, genau.
Ja.
Also drum nennen wir sie vielleicht nicht Twitterati in dem Fall. Entschuldige, wenn ich da so nein, Haare spalte gerade.
In Altdeutsch Klugscheißer.
Ja, genau. Die gibt's ja überall.
Wir haben ja in 20 Jahren Neuland gelernt. 20 Jahre gelebtes Neuland, sagen wir es mal so, haben wir gelernt, dass viel hinter der Tastatur im geschriebenen Wort sehr viel größere Eier haben als im gesprochenen Wort.
Ja, habe ich gehört, ja.
Ja, I heard about this as well. Und wenn natürlich eine Plattform wie Twitter, wo ja der Klugschiss-Faktor exponentiell höher ist als auf allen Plattformen, die ich so kenne, ich sehe das echt sehr, sehr, sehr gespannt und interessiert, was passiert dann mit diesem Spaces. Äußern sich die Leute, die sonst ja, sonst vermeintlich viele Dinge direkt angehen und besser wissen.
Sind
und
die immer noch so laut,
wenn sie das Wort ergreifen müssen oder ein gesprochenes Statement abgeben müssen und sich nicht hinter 160 Zeichen und eine Tastatur verstecken können?
Ja.
Und ich sagte, das wird für Twitter auch ein Gamechanger sein. Also hoffe ich so ein bisschen auch. Und wird auch der Plattform einen ganz neuen Anstrich geben. Also ich finde es super spannend, was da gerade passiert.
Genau, auf dem Weg zu unseren 600 Followern sollten wir vielleicht nochmal unsere Handles an der Stelle.
Ich glaube, unser Twitter-Handle haben wir ewig nicht erwähnt, aber vielleicht.
Der Gadgetfunk.
Machen wir es mal wieder, ne?
Oder wer privat mit uns in Interaktion treten möchte, ihr findet mich unter kkunert. 2 Ks, UNERT. Und du bist Dat Heiko bei Twitter.
Genau, und ich gelobe auch Besserung. Ich werde mir wieder eine Twitter-App auf dem Telefon installieren, dass die Nachrichten nicht ins Leere laufen.
Und vielleicht aktivieren wir auch unseren Gadgetfunk Twitter-Account mal wieder.
Tun wir einfach mal. Ne? Begleitet uns auf der Reise zum eigenen Twitter-Space-Channel, weil den kriegen wir erst bei 600.
Ja, wahrscheinlich fällt die Grenze früher oder später, aber Stand heute ist es einfach so. Und 600 Follower, glaube ich, stimmen uns sehr gut zu Gesicht und dann würden wir auch versprechen, da noch aktiver zu werden.
Warte kurz, ich schau mal kurz, followers.ru. Ach, easy, machen wir schnell. Nein, tun wir natürlich nicht.
Ja. Hürde gerissen, we're on, bring on spaces.
Es ist auf jeden Fall danke dafür, Carsten, ja. Mal wieder zu Twitter. Aber ich glaube echt, dass es der Plattform ganz neuen Anstrich verleihen wird. Sooner or later.
Ja, du, das ist halt immer. Also ich kann auch in dieses Wehklagen nicht einstimmen, weil ich finde meine Timeline sehr, sehr angenehm und weitestgehend auch ausgeglichen und durchdacht. Also ich krieg wenig Hass etc. mit, wahrscheinlich auch, weil ich selber nicht allzu viel schreibe und mich deshalb nicht aus dem Zugfenster lehne und den Gegenwind abbekomme. Das mag das eine sein, aber allein von den Kommentaren, die ich in meiner Timeline sehe, ziehe ich da sehr, sehr viel Informationen raus und sehr, sehr wenig bis gar keinen Hass. Aber das liegt natürlich auch daran, wie ich meine Timeline aufgebaut habe. Ne?
Du weißt ja nur, wer Hass sieht, der kann auch Hass ernten.
Ja, wahrscheinlich kannst du Hass ernten, auch mit dem besten aller Vorsätze.
Vielleicht war auch mein subjektiver Persönlichkeitsfilter da einfach manchmal zu. Manchmal möchte man ja auch nur das lesen, was einem gerade in die Timeline passt, wollte ich schon sagen.
Ja, der Rest wird dann weggeblockt.
Also nochmal. Ja, ich will jetzt Twitter da auch nicht allzu.
Nee, das ist ja für jeden. Aber vielleicht zurück zu Social Audio, was natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten sein wird, ist, wenn jetzt jeder anfängt, sein Social Audio Feature zu implementieren, wird auch ein Großteil von denen mit eigenen Geschäftsmodellen auftauchen. Und das wird ein anderer Teil der Entwicklung sein, denke ich mal.
Vollkommen richtig. Auch das werden wir einfach gespannt mal ein bisschen.
Das hört ihr nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, eurem Social Audio.
Nächste Woche, aber nächsten Montag, nee, nächsten Monat oder nächstes Quartal. Aber da wird sich einiges tun, denke ich mal. Und ich glaube, das Shame on Clubhouse an der Stelle. Denn alle angedachten Monetarisierungsmodelle von den Marktbegleitern von Clubhouse reden sich besser als die nicht vorhandene Monetarisierung von Clubhouse.
Ja, aber du sagst, also du löst es ja auf, weil nicht vorhanden. Also ja. Don't ask me why, aber sie scheinen sich dann nicht vorrangig Gedanken um Monetarisierungen gemacht zu haben, sondern tatsächlich den Dienst als solchen in den Vordergrund gestellt zu haben.
Ja, ja, we will see. Bleibt auf jeden Fall spannend. Aber wie gesagt, ich glaube, es steht jedem der genannten Plattformen sehr, sehr gut, die Möglichkeit dieses Austauschs zu bieten. Super. Einfach super. Also vielleicht zu Discord noch eine ganz kurze News an der Stelle. Sony und Discord haben jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass sie richtig kooperieren wollen und auf den noch nicht ausgelieferten Containerladungen von PlayStation 5 an der Stelle, ja, die vielleicht irgendwann mal durch den Source-Kanal kommen oder auch nicht, wird es auch möglich sein, eine Discord nativ zu betreiben. Momentan, wenn man über PlayStation Network zockt, dann geht es ja oft nur über die dort erstellte Party und den dort erstellten Sprachchat über das PlayStation Network. Discord war die ganze Zeit ein bisschen ausgesperrt. Wird dem ganzen Ding auch ganz gut stehen, wenn Discord damit integriert ist. Kurzer Sidekick an der Stelle.
Okay.
Jo. So viel dazu. Was haben wir denn? Was sagt eigentlich die Uhr, Mensch?
Ja, wir machen noch weiter. Chipsmangel. Soll ich mir Chips holen?
Ja, fragen Sie mal mit Gio. Bei Gio, ob da auch Chipsmangel ist.
Noch. Ja, der wird noch jahrelang. Nein, Bottomline, der Intel-Chef, hat sich kürzlich zu Future Technology geäußert und hat dabei eben anklingen lassen, dass der Chipmangel, den wir momentan auf die Pandemie schieben, wahrscheinlich noch über Jahre hinweg anhalten wird. Was bedeutet das? Ja, natürlich vorrangig, Silicon wird kurz. Gut möglich, dass alle Geräte, die einen Chip drin haben, Handys, Rechner, Smartphones, Tablets.
Autos.
Und genau, da wollte ich jetzt sagen. Ja. Aber natürlich auch ganz andere Güter wie Autos. Ja, weil die sind eigentlich mehr und mehr bloß noch große Rechner. Und gar keine, ja, mechanischen Maschinen mehr. Übersieht man gerne und schnell, ne? Was da wieder die Zuliefererindustrie sich gewandelt hat, auch in den letzten Jahren. Ja, auf jeden Fall haben wir momentan einen Mangel an Silikon und an Chips. Und schaut nicht so aus, ob sich das ganz schnell ändern würde. Oder?
Ja, Na, da hast du vollkommen recht. Das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten, Schrägstrich Jahren nicht ganz so in Wohlgefallen auflösen, die Thematik. Die Grossisten wie Apple und Co. haben natürlich noch die den Vorteil der Grossisten, ja, und können so ein bisschen marktbestimmt agieren. Viele kleinere Hersteller, die haben momentan das Nachsehen und kriegen einfach nicht genug an diesem Halbleiterzeug in der Form, in der sie es eigentlich benötigen würden. Und das Ganze ist natürlich nicht sehr förderlich für die momentan eh schon ein bisschen angespannte Wirtschaftslage. Warum, wieso, weshalb, streiten sich die Geräte so ein bisschen drüber. Die einen oder anderen sagen, die Automobilbranche war es mit schlechten Forecasten 2020.
Ja, langte der Forecast, sagen, da haben wir auch ein Ressourcenthema.
Es ist eine Mischung aus vielen Themen, glaube ich. So also mit meinem naiven, nicht mehr jugendlichen Leichtsinn beurteilt. Würde ich mal sagen, es kommen einfach viele Dinge zusammen und es ist wie bei jeder Katastrophe, eins spielt ins andere rein. Ja. Mhm. Und es ist eine Mischung aus schlechten und revidierten Forecasts. Es ist eine Mischung aus erhöhter Nachfrage. Wenn wir jetzt einmal ins Jahr 2020 gehen, wie viel mehr iPads wurden ausgerollt, verkauft, produziert oder Tablets generell, dass der ganze Homeoffice-Boom durch die Pandemie bedingt. Das war so ja in den Flipcharts und Forecasts dieser Welt ja nicht vorgesehen. Ja, und das hat natürlich alles mal ins Wanken gebracht und wir werden schon noch ein paar Dekaden, nicht Dekaden, aber ein paar Monde daran beißen und feststellen, na, es gibt nicht so viel, wie wir bräuchten. Und das geht los bei Silikon, das geht über Verpackung, Holz, Bra. Ja,
Verpackung ist immer wieder so ein Thema, was mich zum Kopfschütteln bringt. Und du darfst ja auch nicht vergessen, die Nachfrage ist ja unermesslich gestiegen. Allein wenn du dir dieses ganze Smart Home Thema anguckst, was es bis vor 10, 15 Jahren noch gar nicht gab, da ist ja in jeder dummen Steckdose.
Das war so
slightly,
Carsten. Was? Das war so ein Schleicher.
Ja, ja, ja.
Also da gab es kein Mega-Peak.
Aber Pandemie, jedes Thermometer hat mittlerweile einen Halbleiterchip drin. Ja. Jeder Kühlschrank, bla bla bla, Auto haben wir schon genannt. Aber halt wirklich auch bis ins Kleinteilige. Jede dumme Webcam hat einen Prozessor drin.
Ja, und das sind ja momentan auch also diese, ich sag mal, billigen Massenprozessoren in den dummen, vermeintlich dummen Produkten fehlen und nicht die High-End ARM M1 Chips für das neue Apple iPad Pro oder sowas, sondern das vermeintlich dumme Zeug dabei ist einfach zu knapp. Und ja, das hat die Branche oder die ganze Weltwirtschaft natürlich so ein bisschen durcheinander gewirbelt und gewürfelt und das wird auch noch ein paar Tage anhalten. Das ist in der Tat so. Und so eine neue Chipfabrik lässt sich auch nicht jetzt mal von heute auf morgen aus dem Boden stampfen. Da gibt's ja auch nicht so viele Anbieter, die mal schnell so eine Halbleiterfabrik hinstellen können. Ne? Ich glaube, es gibt weltweit so einen Anbieter, der sowas kann. Vielleicht auch zwei, aber dann war es auch. Und die haben halt in Betrieb, also Zeiten für eine Inbetriebnahme von 12 Monaten, wenn es langt.
Naja.
Das heißt, die ist nicht so wie eine Spritzguss-iPhone-Case-Fabrik, sag ich mal, wo einfach eine neue Spritzgussmaschine neben dran gestellt wird und das CAD-Copy-Moding dann funktioniert. So einfach ist es dann nicht. Von daher, das wird uns auch ein bisschen begleiten, das ganze Ding. Und wird gerade in der Tech-Branche das Leben in den nächsten Monaten nicht einfacher machen. Jo, Punkt.
Also warten wir auf unseren M2-Chip noch ein bisschen länger. Na, wobei Apple, glaube ich, ist noch relativ
weit. Oh, ich warte auch auf den M1X.
Oder M1X? Okay, die Diskussion führen wir.
We will see.
Führen wir ein andermal. Ja.
Nein, aber.
Oder auf unsere Apple Watch 7 oder 8.
Das ist eine gute Frage. Was haben wir momentan die 6?
Momentan sind wir bei 6. Und mit der können wir jetzt Blutsauerstoff messen.
Ja, und nächste Ausbaustufe wird sein, ich glaube, Blutdruck habe ich gelesen und Blutzucker.
Zucker vor allen Dingen finde ich super interessant, wie das gehen soll.
Ich finde beides geil, ja, denn ich bin von beiden betroffen. Oh. Ja,
Blutdruck haben wir alle.
Ja, bin ich,
manche mehr, manche weniger.
Ja, mal mehr, mal weniger. Ich persönlich momentan viel zu wenig, ja, das ist auch nicht geil, fühlt sich auch nicht gut an. Aber Blutzucker fände ich, also wenn es minimalinvasiv ist, nämlich dass du dich nicht mehr pieksen musst, um den Blutzucker zu messen, fände ich sehr geil. Ist dann auch nicht mal ganz so unappetitlich.
Ja, und wie funktioniert das auch wieder? Über die Dichte dessen, was durch die Arterien gepumpt wird? Oder?
Ich geh mal stark davon aus, das ist ja alles noch ein bisschen Voodoo, aber scheint wohl mit verbesserter Sensortechnik einherzugehen. Ich würde jetzt alles, was ich anderes sagen würde, ist zu lügen. Aber wenn du Diabetes 1 Patient bist, heutzutage kannst du ja auch easy dir so einen 4-Wochen-Pot in den Arm drücken.
Die dauern gar nicht so lange, 4 Wochen, ja?
Ja, 3 bis 4 Wochen gehen die, ja.
Und sind recht teuer, dummerweise, gell?
Ja, recht teuer in Anführungszeichen. Wenn du Diabetes 1 Patient bist, heißt es, dass du ja eigentlich vor, / nach jeder Mahlzeit deinen Blutzucker misst und anhand dessen, was du essen musst, in Relation setzt zu deinem aktuellen Blutzuckerwert. Und das heißt, du hast 3 oder 4 Messvorgänge am Tag. Und dann lohnt sich das mit diesem Pot schon, denn 50 Teststreifen für das normale Zuckergerät kosten 30 Euro.
Okay.
Jetzt kannst du mal hochrechnen, ne? Und du kriegst von der Krankenkasse im Quartal genau 150 Teststreifen zugestanden.
Also einen pro Tag.
Dafür kriegst du halt auch 3.
Pro Quartal, 3 Monate, ja. 3 mal 30 sind 90. Also anderthalb, zwei.
90 mal 3 sind 270, aber du kriegst nur 150 Teststreifen. Ja, Punkt. Ja. Da macht es natürlich mehr als mit einer Uhr. Also diesen momentanen Pot, den du in den Arm drücken kannst, das ist ja auch so eine Zwischenlösung, was wir ja als Diabetes 1 Patient schon Sinn macht, denn du hältst nur noch dein NFC-Telefon dran und kriegst dann den Blutzucker
mehr. Magst du vielleicht mal kurz die Ausbaustufe von Diabetes erklären?
Achso, Diabetes 1 und 2. Diabetes 1 ist der genetische Effekt angeboren. Der klassische Diabetiker. Diabetes 2 ist die Wohlstandsdiabetes, wie man das so schön nennt. Oder früher hieß es Altersdiabetes, jetzt heißt es Wohlstandsdiabetes. Die dicken Kinder aus Landau haben alle Diabetes 2.
Okay.
Und das ist der nicht genetische Defekt. Das heißt, wenn du zu lange mit Übergewicht durch die Gegend läufst und zu viel Zucker konsumierst, dann bist du eher anfällig für Diabetes 2. Wenn du Diabetes 1 hast, dann hast du es meistens von Geburt an.
Okay. Gut, entschuldige. Ja, danke.
Ja, und das ist so der krasse Knacklos dabei. Und dabei ist natürlich super geil, wenn das Ganze über die Sensoren der Uhr mitgemessen werden würden. Und das Ganze akkurat. Und es schaut so aus, als ob Apple dran arbeitet, in der 2022er Version der Watch das Ganze dann in die Uhr zu integrieren. Das Feature kombiniert mit dem Blutdruck-Messverfahren dann auch noch. Ja, würde viele Dinge einfacher machen und sehe ich sehr positiv, wenn dem so kommt.
Das ist krass, diese Uhr. Aber ich habe irgendwann mal auch so schlaubi-schlumpfmäßig im Krankenhaus gemeint, so habe ich hier alle Werte auf der Uhr. Und ich weiß nicht, ob der Blick gelangweilt, mitleidig oder abwertend war, den mir die Krankenschwester dazu geworfen hat. Also scheint noch nicht allerorts 100% angekommen zu sein oder akzeptiert zu werden.
Ja, ich glaube, es ist nicht mal die Uhr an sich, sondern eher, was riecht man aus der Uhr raus? Und was wir in den letzten Monaten ja angelernt haben, ist, dass Ärzte und Pflegepersonal sehr, sehr allergisch auf Dr. Google und Co. reagieren.
Ja, auch zu Recht natürlich.
Ja, klar, und ich habe jetzt im Rahmen meiner Leidensgeschichte in den letzten Monaten hier auch festgestellt, dass da die einen sind so gestrickt, die anderen sind so gestrickt, wenn du mit den Themen sinnvoll umgehst. Und natürlich bedankt sich jeder Facharzt dafür, wenn du ihm eine valide Datensammlung aus der Health App vermeintlich rausgibst, und die können damit auch umgehen. Wenn du natürlich deine Eigendiagnose und dein Krankheitsbild dir zusammen googelst mit Hilfe von der Uhr, dann wird es halt schwierig. Ich glaube, das ist auch sehr viel persönliche Geschichten einfach bei den Ärzten und Pflegern.
Ich glaube, wir haben beide in den letzten Wochen und Monaten mehr Einblick in das Berufsbild von Ärzten und Doktoren bekommen, als uns jemals lieb war.
Mehr als lieb uns.
Also das jemals vorhatten. Und also mal wirklich auch Hut ab an der Stelle. Also ich bin auf sehr, sehr viele Punkte gestoßen, die mir vorher nicht so bewusst waren. Und das geht von monetären Geldflüssen, welches Krankenhaus kann was abrechnen, über die psychologische Betreuung, welcher Patient reagiert wie, auf welche Diagnose, was bringe ich ihm bei, wie viel sage ich ihm, wie viel Mut darf ich ihm machen oder wie ehrlich muss ich, darf ich sein. Also das ist, hui, ja, also so dieses Bild von Weißkittel geht durch die Gegend und redet schlau daher und ja, nimmt Leuten Blut ab, bestimmt auch Teil des Ganzen, aber da ist deutlich mehr dahinter.
You are totally right, und es gibt einen Grund, warum man lange für diesen Titel studieren muss, ja.
Ja. Ja, ja, und der eine kann es halt, und normal sieht, also das vielleicht auch als Grundtipp an alle, die vor irgendwelchen Diagnosen, welcher Art auch immer, stehen. Ich glaube, sie sind sogar teilweise dazu verpflichtet, immer vom Worst Case auszugehen, weil sie Angst haben oder panischen Respekt davor haben, einem Patienten falsche Hoffnungen zu machen, die dann eventuell nicht erfüllt werden können. Ich glaube, das ist viel, viel schlimmer als der andere Weg, dass du vom Worst Case ausgehst und dann in einen positiveren Verlauf reinfällst. Das darf man da immer.
Sehr schön ausgedrückt.
Sollte man tunlichst berücksichtigen und vielleicht manche Aussagen da entsprechend begutachten oder beäugen. Also da, ich könnte jetzt hier noch ausführen, aber das lassen wir besser an der Stelle.
Wir hatten ja zwischendurch schon mal drüber geredet, man ist beim größeren Check-up wieder und im Gespräch mit dem Arzt, mit dem Facharzt, fühlt sich doch relativ positiv an, was da so bei rumkommt, und man gibt einen positiven Gefühl daraus, denkt, okay, das geht in die richtige Richtung. Dann kommt ein paar Tage später dann der geschriebene Arztbrief dazu.
Und der liest sich, und ja.
Es riecht sich wie ein Ton zum Teil. Und ja, natürlich spielt da ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, mit rein, dass ja, dass es Gründe gibt, warum das so ist. Aber die Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und dem persönlichen Gespräch und dann dem geschriebenen Arztwort kam mir sehr massiv vor. Aber
ja, aber auch im Gespräch sind sie tendenziell sehr, sehr zurückhaltend, was, ne?
Sie werden dir nie Dinge versprechen, die Tendenzen sind Tendenzen und keine Fakten.
Ja, und sie werden dir im Zweifel immer den ganzen Beipackzettel vorlesen, auch wenn die Nebenwirkungswahrscheinlichkeit noch so gering ist. Aber wenn sie dich eben nicht darauf hinweisen, dann kann es Ärger geben.
Ja, ja. Herr Mempel, ne? So ein zweites Frühstück in Tablettenform mit 44 fühlt sich nicht gut an. Hm? Danke fürs Gespräch. Ja.
Und ja, Sie haben recht.
Ja, ja, natürlich hat er recht. Natürlich hat er recht. Genauso hat er sich drüber gefreut, dass mein Herz wieder so schön pumpt. Oh,
wunderschönes
Herz. Ja, fucking hell. Fucking hell. Ja, aber trotzdem, je mehr Selbstkontrolle man am Handgelenk hat, umso mehr kann man natürlich auch den Ärzten zur Verfügung stellen. Und das ist was ich festgestellt habe. Wenn man bemüht ist, zurückzugeben, der Wissenschaft Dinge zurückzugeben und Daten.
Das ist unsere Mission, ja. Heiko. Wir sind auf diesem Planeten, um unser Wissen der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.
Genau, nein, unsere Erfahrung.
Ich komme ja gerade so.
Beziehungsweise
gut
die
vor.
Daten. Nein, oh, um Gottes Willen, ja, Entschuldigung. Nein, die waren ganz happy gewesen, dass sie sämtliche Daten aus meiner Health-Schnittstelle mitnehmen und auslesen konnten. Vor allem halt im Hinblick, dass es ja nicht so viele Patienten bisher in der Mainzer Uni gab, die diesen Verlauf hatten, wie ich ihn hatte, mit Bröt aus den USA rübergeholter Geschichte.
Ist das eigentlich bestätigt, dass du dir da drüben, oder?
Das ist ziemlich
safe. Ziemlich,
ja. Das war also der genaue Corona-Stamm lässt sich halt nicht mehr nachweisen, aber es ist ziemlicher Fakt, oder es ist einfach Fakt, dass es ein Corona- Ding sie war, was mich in den Arsch gepimpert hat.
Ja, na, das war so eine kleine Pandemie in eurer lustigen Reisegruppe da, ne?
Ja, ja. Aus der Gruppe, mit der ich unterwegs war, die waren zwar auch alle angeschlagen, aber scheint es keine Folgegeschichten zu geben, aber viele andere Hersteller, die auch dort waren, die haben alle was, viele was einfach mitbehalten oder sind alle nicht mehr so fit wie vorher. Mhm. Also da bestehen schon Korrelationen und ich könnte dir mal kurz das Buch zeigen, was mir mitgegeben wurde in ausgedruckter Form, wen ich doch bitte alles konsultieren sollte, welche Fachärzte, um meine Ergebnisse zu scheren. Und ich habe ihnen nur gesagt, ihr könnt alles von mir haben, aber macht bitte keine Löcher in mich rein.
Ja.
Ja, verrückt. Aber das ist mehr oder weniger bestätigt. Ja, das ist, habe ich auch einen Start mitgebracht und es war irgendein Covid-Scheiß. Oder ein Corona-Scheiß.
Schon vor 2 Jahren schon.
Ende Januar, Carsten. Ende Januar 2020. Oder, nee, der kam nicht zurück. Es war die Infektion, habe ich mir geholt. Entweder auf dem Flug von.
Ja, so hat das gewirkt. Ne? Du warst ja von Anfang an.
Von Chicago nach. Ich hatte es direkt am zweiten Tag ja sowas von umgebrezelt. Ja. Und das. In dieser Nachverfolgungshistorie-Kette geht man stark davon aus, dass es nicht der Flug von Frankfurt nach Chicago war, sondern der Flug von Chicago nach San Diego dann, dass ich mir es da geholt habe.
Ja.
Ja. Und ja, das war natürlich alles nicht so gut. Und aber am Ende vom Tag, ich habe keinen Zettel am C, wir können uns heute Abend noch unterhalten, von daher alles gut.
Ja, hoffentlich.
Ja.
Long-Covid gibt es ja auch, ne?
Ja.
Muss man mal schauen.
Ja, das ist Long-Covid at its best. Punkt.
Hm.
Ah. So, ja. Ne? Aber so what?
Ja, kannst du machen, so nichts kannst du nicht ändern. Jetzt machen wir noch zum Schluss noch was Lustiges, oder?
Noch was Lustiges?
Ja, ich bin dann jetzt...
Hol mich mal lustig ab.
Der Chipmangel hat mich jetzt so runtergezogen, dass...
Sprich doch mal mit den Jungs von Chio, die haben noch ein paar Tipps für dich.
Ja, mal gucken, da muss ich den Kollegen Lipke fragen, vielleicht hat er noch was von Lorenz irgendwo rumliegen.
Nee, das war Basen, oder?
Der eine war gut, der andere nicht, der andere war böse. Ist egal, hey du, was zum Lachen, die Luca-App, eigentlich ja eher dein Thema, ne? Das geht ja schon wieder in Richtung Rant, aber das ist noch nicht das Lustige.
Arsch.
Ich habe mich da auch nie so richtig reingefuchst in die Abertausend Sicherheitslücken, die es für die Luca-App
gibt. Es waren aber zu viel, Carsten. Das war auch kaum
ja, aber vielleicht nochmal in Ultra-Kurzform zusammengefasst. Die Luca-App ist eine App, die man sich auf dem Handy installiert und mit deren Hilfe man sich dann bei diversen Örtlichkeiten über einen QR-Code, also diese Vierecke mit den Mustern drin, einloggen kann. Und wenn dann im Nachhinein rauskommt, dass es einen Inzident gibt dort, dann würde man über die Luca-App informiert werden. So, jetzt stellt sich aber mehr und mehr raus, eine Sicherheitslücke jagt die andere, nicht die Bundesregierung, aber die Landesregierung haben das Ding zu Millionen rausgeschmissen für Lizenzen, für Einjahreslizenzen, um diese App
für Nutzungsrechte
App nutzen zu dürfen. Ja, stellt sich raus, das Ding ist also nicht nur alles andere als sicher, sondern
es ist funktionell kaputt.
Ja, und im Zweifel müllt's die Gesundheitsämter, die ja damit auch arbeiten sollten, mit Datenschrott zu. Also alles, was man sich
jetzt
wünschen
kann. Jetzt machst du ja quasi eine Vielzahl an Fässern gleich mal auf, ja?
Nee, das ist ja bloß die Zusammenfassung in der Nutshell. Drum ist die Luca-App gerade stark in der Kritik. Aber es gibt...
Zu Recht.
Es gibt Hoffnung. Denn seit neuestem gibt es auch die, ja, wie heißt die jetzt? Die Lucy-App? Die Lucky-App?
Nee, es ist, glaube ich, schon die, also es, ja, nomenklaturmäßig ist die Lucky-App.
Würde ich jetzt auch Lucky-App.
Ja, bei Luki, das geht besser wie die Lippen. Ne?
Genau. Funktioniert wie? Ist ein bisschen irreführend, dass die Lucy-App nennen, weil eigentlich ist es eine Website. www.luci-app.de und mit deren Hilfe kann man, also ich habe eben gesagt, für Luca muss man einen QR-Code einscannen, um sich eben einer gewissen Örtlichkeit zuzuordnen. Ja, diese Website bietet einem die Möglichkeiten, blind einzuchecken und demonstriert eben auf die Weise die Nutzlosigkeit der Luca-App. Bietet mehrere Eincheck-Möglichkeiten, wie zum Beispiel alle Ministerpräsidenten oder vier Popmusiker.
Die vier Popmusiker, muss ich sagen, habe ich ziemlich
gefeiert. Ja, genau. Warum wohl gerade vier? Ich habe da so eine Ahnung, aber...
Vier gewinnt. Oder ist es die da am Eingang steht?
Ja, ist halt letztlich, ich fand's super. Ich habe das Ding gefunden und musste so grinsen, weil es halt einfach den Unsinn aufzeigt, der da getrieben worden ist.
Ja. Okay, wir lösen es. Also ich habe, als du mir das verlinkt hast, habe ich es ja auch hart gefeiert. Danke dafür, Carsten, übrigens. Die Rookie-App ist ein Projekt vom Peng-Kollektiv, ja, was ja sich auf die Fahnen geschrieben hat, politisch korrekte Themen oder politisch inkorrekte Themen aufzuzeigen, und das ist natürlich ein Vorzeigethema. Diese Seite, die rookie-app.de Seite, zeigt inklusive der FAQs einfach in ein paar kleinen Schritten alle Fehler von dieser App und von
dem Setup, das da gehört. Für alle langt's nicht.
Nein, aber die gravierendsten und die am besten ins Auge fallen. Und ohne jetzt alles wieder zu coinen, was du schon gesagt hast oder was wir in den letzten Folgen auch schon mal erwähnt haben, es ist die richtige Antwort der regulierenden Masse da draußen oder der regulierenden Instanzen da draußen, die nicht staatlich gesteuert sind, eben sowas aufzuzeigen, dass es kompletter Wahnsinn ist. Im Übrigen, Carsten, ich habe festgestellt, es funktioniert auch, diesen vermeintlichen QR-Code-Knopf abzufotografieren und zu nutzen.
Das geht auch, okay.
Geht auch, ja. Also man kann beliebig viele Menschen an beliebigen Orten quasi momentan immer noch einchecken. Das Ding ist funktionell einfach kaputt. Man sollte es nicht benutzen. Und wenn noch so viele Schilder vor eurem Baumarkt des Vertrauens stehen oder Zoo des Vertrauens oder was auch immer, das Ding wird euch nicht weiterhelfen, es wird der Pandemie nicht weiterhelfen, die Pandemie besser einzuchecken, es wird einzig und allein dazu helfen, mehr und besser Tickets zu verteilen nächstes Jahr.
Den musst du kurz auflösen.
Von daher.
Warum Tickets?
Warum Tickets? Ja, genau. Die Betreiber der Luca-App und die Macher haben natürlich vorausschauend gedacht und haben ihr Produkt, Startup, nämlich die Luca-App, genau, haben sich gedacht, wer kann besser die Beta-Phase meiner besseren Eventim-App oder Ticket-App finanzieren als die Bundesregierung und die Landesregierung. Wir nutzen einfach mal die Chance und der Pandemie-Ritter und gehen den Weg.
Pandemie-Glücksritter.
Und lassen, Entschuldigung, Glücksritter.
Von wem kommt das? Von Linus Neumann, gell? Wunderschöner Begriff. Von
Linus Neumann. Ehre und Grüße gehen raus an Linus an der Stelle, genau. Die haben nämlich wohlweislich ihre App und die Technologie dazu für Dinge eintragen lassen, also markenrechtlich und patentmäßig eintragen lassen, wie Ticketvorverkauf, etc. Also mit einer direkten Zweit- und Drittvermarktungsstrategie nach der Pandemie. Und ich finde, das ist nicht, es ist ein bisschen ab Absurdum geführt, unser aller Steuergeld für solche Dinge und direkt geplante zweiten Drittvermarktung herzunehmen. Oder bin ich da zu hart im Gericht, Carsten?
Nein, definitiv nicht. Ja. Und nochmal, wenn das Ding funktionieren würde, bin ich d'accord, ja, dann finde ich das einen absolut legitimen Schritt, Businesspläne für die Zeit nach der Pandemie mitlaufen zu lassen, nur halt ein so dermaßen unausgegorenes Produkt. Und normal, die Landesregierungen haben über 20 Millionen Euro an Lizenzgebühren für jeweils nur ein Jahr ausgegeben für das Ding. Also eine bessere Vorkapitalisierung. Du kriegst das Geld, hast keinen Shareholder, der dir über die Schultern guckt und dich nervt. Also eigentlich muss man den Hut ziehen vor den Leuten. Gigantisch.
Ja, du meinst, so abgezockt zu sein,
sowas
zu machen. Ja, vor 12 Monaten habe ich mich mit diversen europäischen Tradern drüber unterhalten und ihnen die Freundschaft gekündigt, weil sie mir Masken und Scheißdreck angeboten haben, was pandemisch hätte vermarktet werden können. Und dann siehst du einfach, was für ein Schindluder da getrieben wird.
Nicht, aber du verstehst meinen Ansatz, nicht? Wenn die gesagt haben, wir entwickeln hier ein gutes Produkt, was mit der Corona-Warn-App mindestens gleichwertig ist. Und wir entdecken hier einen Zusatznutzen, den wir vielleicht danach nutzen können, dann ist es okay. dann habe ich da keinen Schmerz. Ja. Aber hier Lizenz,
ein gutes Produkt wäre gewesen.
Das mit den Lizenzgebühren allein macht mich schon so fertig. Du gibst Geld aus, hast keine Rechte, darfst nicht mitsprechen, kannst nicht neue Features anfordern, bist da auf die Innovation und Motivation des Anbieters angewiesen. Ja, aber drückst halt Unmengen Geld ab. Und dann kommt halt noch dazu raus, dass das Pandemie-Thema ein Abfallprodukt von einer Event-App ist.
Dass Leute sowas anbieten, das ist ja das eine. Ja, und das ist, muss man auch jedem Scammer und jedem Betrüger seit Jahrhunderten ja quasi zugutehalten. Respekt, wenn es durchgeht, weil es gibt ja immer einen, der Scheißdreck anbietet, und es gibt einen, der Scheißdreck kauft. Und das ist ja das, was viel Büchner ist, nämlich dass das Produkt Luca App von vielen einfach ungesehen, ungetestet, gebucht, gekauft, gemietet wurde, wie immer man das nennen möchte. Und das ist ja das, was es fast eigentlich
und ohne Rückfrage zumindest. Da sind wir bei der Wissenschaft,
ohne technische Validierung, ob das was kann oder nicht.
Und der Chaos Computer Club hat von Anfang an Skepsis aufblitzen lassen und laufen Amok, seit sie da tiefer haben reinschauen dürfen. There's a reason for that.
Zu Recht, ja. Und die all die Gelder, die da ausgegeben wurden, wären die Gelder in einfach den Vorgang des Impfens geflossen, ja. Hätten wir, glaube ich, alle viel mehr davon gehabt, ja, als eine Geld für eine App auszugeben, die vermeintlich irgendwas nachverfolgt, was wir hoffentlich bald weggeimpft haben.
Punkt. In jedes Thema Impfen, Thema ja. Kinderkrebsvorsorge, ja. Digitalisierung. Wobei Digitalisierung, Geld wäre ja da, das darf da an anderer Stelle.
Oh, Entschuldigung, da müssen wir nochmal 90 Minuten Zeit nachkaufen. Ja?
Nee, machen wir heute nicht.
Nee, das machen wir und nächste Woche.
Deshalb jetzt, um wieder auf einem Smiley, einem Zwinker-Smiley zu enden, guckt euch mal die Luki-App an.
Das ist sehr schön. Und die FAQs dazu vor allem. Ich habe Tränen gelacht.
Sehr schön, sehr liebevoll gemacht, sehr, ja, war schön.
Ja, gutes Ding vom Pen-Korrektiv. Sehr gut gemacht.
Ja, und damit würde ich, Heiko, dich gerne entlassen in die Nacht.
Du mich auch. Das Gespräch habe ich heute schon mal geführt irgendwie.
Bist du schon mehrfach entlassen worden heute?
Ja, aber da haben wir uns drauf geeinigt. Ich gehe nochmal in die Probezeit.
Okay, gut. Alles schön.
Alles gut. Aber ich denke, wir haben amtlich 1:42 auf der Uhr. Können wir uns gegenseitig entlasten für heute.
So schaut's aus. Ich wünsche dir was. Bis nächste Woche.
Carsten, es war mir ein Fest. Schönen Abend. Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und grüß euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.